Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Heute machen wir, wie letzte Woche auch, ein bisschen am Puls der Liga, nachdem wir beim letzten Mal nach dem Suns Deep Dive über ein paar Teams im Westen und das Playoff-Picture und vor allem auch das Play-In-Race in der Western Conference gesprochen haben, werfen wir heute einen Blick auf den Osten und sprechen ganz locker über ein paar Teams aus der Eastern Conference. Für all das ist David am Start. Hey David, wie geht's dir und wie sehr freust du dich schon auf Playoff-Basketball?
Hey, mir geht's super. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Playoffs. Ja, ich finde es schon passend jetzt, um die Jahreszeit irgendwie ein am Puls der Liga-Format aufzunehmen. Einfach weil die Teams so wild sind. Manche haben irgendwie Bluthochdruck, Tiefdruck. Manche haben, glaube ich, auch schon Herzstillstand jetzt bis zu den Playoffs. Ja, ist einfach ganz wild in der NBA im Moment. Ich muss auch sagen, was meinen Basketballkonsum angeht, schaue ich im Moment. Die letzten zwei Wochen habe ich wahrscheinlich mehr College-Basketball geschaut. March Madness, gerade bei den Damen, geht im Moment richtig ab. Also würde ich auch wärmstens empfehlen. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist das Final Four. Da auf jeden Fall einzuschalten, wenn man sich mit dem NBA-Basketball im Moment nicht so begnügen kann. Und ja, das kann man dann natürlich einfach hier über den Podcast aufholen, was man dann an Zeit verpasst, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Du hast schon angeschnitten. Also gerade im Osten, finde ich, gibt es bei so vielen Teams Fragezeichen. Also bis auf die Celtics, über die wir nachher natürlich auch sprechen werden, überzeugt da jetzt kein Team restlos. Also die Teams werfen wirklich insgesamt mehr Fragezeichen auf, als dass sie jetzt irgendwelche Fragen beantworten, kurz vor den Playoffs. Und das ist schon komisch, dass einfach, ja, hinter den Celtics kein Team gibt, wo ich sage, ja, also die sind richtig gefährlich, die spielen gerade gut, die haben gerade Momentum und wenn die das mitnehmen in die Playoffs, dann können die auch im Titel mitspielen. Wir werden hier auch über ein paar Teams sprechen, auf die das zutrifft. Bevor wir in den Pod reingehen, gibt's noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor.
Holy Energy ist nach wie vor für mich ganz klar die gesündere, weniger süße und günstigere Alternative zu herkömmlichen Energy Drinks, die ihr vielleicht so kennt. Ohne Zucker, ohne Taurin und den ganzen Bullshit mit natürlichen Aromen und echt lecker. Neben Holy Energy und Holy Iced Tea gibt es ja auch die Holy ISO Drinks. Die heißen Holy Hydrated. Also gerade wenn ihr euch beim Sport oder sonst so verausgabt, gibt euch Holy Hydrated Elektrolyte zurück. Und natürlich Flüssigkeit. Ich nutze vor allem Holy Energy, wenn ich mal müde werde und ich schon genug Kaffee an dem Tag hatte oder auch vorm Sport. Während des Sports nehme ich dann gerne Holy Hydrated. Ich habe mit beiden sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und einige Flavors zu Hause. Seit dieser Woche gibt's tatsächlich einen Flavor in doppelter Menge. Die Grapefruit-Giraffe gibt's in einer doppelt so großen Dose wie die anderen Flavors. Das heißt, aus der Grapefruit-Giraffe-Tub gibt's 100 statt 50 Portionen, inklusive extra langen Löffel, ja, dass ihr auch ganz bis nach unten in dieser Dose kommt. Ich bin sehr gespannt. Der neue Flavor wartet auch schon zu Hause auf mich, wenn ich wieder zurück in Berlin bin. Konnte ihn also selber noch nicht probieren, aber ich mag sowieso immer gerne diese Zitrussorten. Deswegen Grapefruit Giraffe. Läuft mir da bestimmt auch sehr gut rein. Gibt's seit gestern, 3. April. Und der Flavor ist limitiert. Wenn er weg ist, ist er weg. Also wartet nicht so lang, direkt zuschlagen. Falls ihr Holy jetzt aber noch gar nicht kennt, kann ich euch wärmstens die Probierpacks empfehlen. Entweder die 14er Probierbox Energy mit 7 leckeren Sorten zum Ausprobieren, jede zweimal, also 14 insgesamt für 19,99 oder die 14er Probierbox Iced Tea. Wenn ihr da mal reinkosten wollt, auch 7 leckere Sorten mal 2, kosten auch 19,99. Das Ganze gibt's natürlich auch für Holy Hydration 15er Probierbox mit 5 leckeren Sorten, jede dreimal vertreten. Oder natürlich die beste Lösung, das Starter Set Deluxe. Da könnt ihr alle Holy Bestseller auf einmal probieren. Von Holy Energy, Holy Iced Tea und Holy Hydration. 43 Portionen drin und noch ein Shaker on top. Der ist auch sehr praktisch, habe ich auch zu Hause. Kostenloser Versand. Kostet 49,99 standardmäßig statt 69,99. Da zahlt ihr umgerechnet übrigens ungefähr 1 Euro pro Drink, wenn ihr immer so eine volle Ration auf die 500 Milliliter nehmt. Ich nehme immer ein bisschen weniger, mir reicht es dann vom Geschmack her und dann hält es natürlich auch noch für mehr Drinks, das ist klar. Der Clou ist jetzt, ich habe natürlich einen Deal für euch. Und zwar bekommt ihr mit dem Code NBA5, also NBA und dann die Ziffer 5 hinterher, einmalig 5 Euro Rabatt on top. Oder ihr bekommt mit NBA, also NBA, jederzeit 10%. Also NBA5 funktioniert nur einmal, NBA funktioniert immer. Zum Beispiel auf das Starter Set Deluxe, das ja 49,99 kostet. Das heißt, da bekommt ihr dann auch nochmal knapp 5 Euro drauf. Jederzeit, falls ihr NBA 5 schon mal verwendet haben solltet. Oder ihr geht direkt auf de.weareholy.com/NBA. Codes und Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts.
Ich würde gerne mit den Sixers und Joel Embiid anfangen. Da gibt es auch einige Fragezeichen rund um Embiid und die Sixers. Aber hier sind das, würde ich sagen, positive Fragezeichen. Ey, Embiid ist immerhin zurück. Wir haben beide das Spiel gesehen. Du hast es fast ganz gesehen. Ich habe es mir ganz reingezogen. Das Comeback von Embiid gegen die Oklahoma City Thunder. Es kam ja auch so ein bisschen überraschend, dass er dann doch gespielt hat. Also es hieß zuerst, er soll spielen. Dann hieß es wieder, er soll nicht spielen. Er war nicht beim Shootaround dann anscheinend. Und dann natürlich, wie immer bei den Sixers, hat er am Ende doch gespielt. Also solche Sachen laufen da immer komisch ab. Im Prinzip ist es mir egal. Ich bin jetzt froh, dass Embiid wieder zurück ist. Und Embiid hat in seinem Comeback 24 Punkte aufgelegt, 7 Assists gespielt, 6 Rebounds geholt, auch 6 Turnover begangen, war 6 von 14 aus dem Feld in 29 Minuten. Ich war ganz zufrieden mit seinem ersten Spiel nach dieser langen Pause. Er ist 2 Monate lang ausgefallen. Ich finde, man hat einfach gesehen, so, er muss den Rost erstmal abschütteln. Also er war auf jeden Fall noch rostig und in den verbleibenden Partien muss er auf jeden Fall seinen Rhythmus finden und diese Partie nutzen, um sich auch in Game Shape zu spielen. Man hat einfach wirklich gesehen, okay, der ist ziemlich am Arsch dann am Ende gewesen, hat ja auch immer wieder dann seine Subs gebraucht, hat ein paar Minuten gespielt, dann wieder auf die Bank, dann wieder reingekommen für ein paar Minuten und so weiter. David, wie hat dir Joel Embiid bei seinem Comeback gefallen? Gibt es ein bisschen Hoffnung für die Sixers?
Also er hat mir auch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Genau, war jetzt nicht super explosiv und auch öfter mal außer Puste, aber ja, so schlimme Sachen, dass er irgendwie rumgehumpelt ist oder nach irgendwelchen Körperteilen greifen musste. Das konnte ich jetzt alles nicht sehen. Ich fand auch, dass dieser kurze Pick-and-Pop-Freiwurf-Midi, der saß ziemlich gut. Da hat ja Kyle Lowry auch sehr gut James Harden gemimt, muss ich sagen. Also direkt irgendwie Start des Spiels haben die den Player auch mehrmals im ersten Viertel gelaufen. Und die Kommunikation war da sogar, ja, fand ich ziemlich gut dafür, dass die beiden, die haben noch nicht zusammen gespielt, oder? Nee, Lowry kam ja erst.
Nee, noch gar nicht.
Genau. Nee, genau. Also dafür fand ich das wirklich sehr ermutigend. Und ja, dass er dann später vielleicht noch ein bisschen mehr Explosivität aufbauen kann und vielleicht noch ein bisschen mehr mit an seinen ISO-Moves feilen. Da gab es ja später noch ein paar Stepbacks, aber im Großen und Ganzen war davon jetzt nicht so viel zu sehen. Aber ich denke auch dafür, dass das jetzt sein erstes Spiel war, nach einer schon schwerwiegenden Verletzung, kann man da guter Dinge sein. Ob es Hoffnung für die Sixers gibt, hängt, glaube ich, auch ein bisschen davon ab, wo sie im Seeding landen werden. Play-in ist natürlich immer schwierig, sich ja darauf irgendwie einen guten Playoff-Run aufzubauen, auch wenn die Miami Heat und die Lakers es letztes Jahr natürlich irgendwo vorgemacht hatten. Aber ansonsten, gerade auch, weil die Spitze des Ostens, ja, ich traue mich jetzt auch mal zu sagen, abgesehen von den Celtics, so labil aussieht im Moment, steigen ihre Chancen damit. Denn wenn Embiid fit ist, dann ist das natürlich ein besserer Lower Seed, als wir in den meisten Jahren haben.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, finde ich, super spannend jetzt im Osten. Weil die Sixers, wenn Embiid fit gewesen wäre, dann wären die natürlich niemals im Play-In gelandet. Und ich hatte auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die Saison schon so ein bisschen abgeschrieben. Also ich habe jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass Embiid zurückkommt. Also ich wollte nicht fest davon ausgehen, dass er zurückkommt. Also ich hätte den Sixers und Embiid auch zutrauen können, dass es halt die ganze Zeit heißt, ja, also er soll zurückkommen. Und am Ende heißt dann halt, ja, okay, das Knie ist wieder angeschwollen oder so, geht doch nicht. Und die Saison ist vorbei. Und es war schon tough einfach die letzten 2 Monate. Die Sixers haben sich so schwer getan ohne Embiid. War jetzt auch keine große Überraschung. Aber Kelly Oubre hat natürlich die Usage sehr, sehr gerne aufgesaugt, die es da zum Aussaugen gab. 27% Usage für Kelly Oubre. Seit dem All-Star-Break natürlich 18 Punkte unter 50% True Shooting, aber ich mache ihm gar nicht so einen großen Vorwurf. Er musste halt so aggressiv spielen. Tobias Harris, also den kannst du wirklich komplett vergessen inzwischen, finde ich. Ein Kyle Lowry, der es gut macht, hast du gerade eben auch schon erwähnt, mit dem Pick and Roll im ersten Spiel mit Embiid, das sah auch schon ziemlich gut aus, aber auch der muss fast 30 Minuten spielen im Schnitt seit dem All-Star-Break, seit er bei den Sixers ist. Finde ich auch ein bisschen viel für jemanden, den die Heat weggetradet haben, der dann entlassen wurde von den Charlotte Hornets. Melton ist immer noch nicht fit. Also ich weiß gar nicht genau, was ich mit den Sixers aktuell anfangen soll. Man hat im ersten Spiel gesehen, so, okay, Embiid, auch wenn der bei weitem nicht bei 100% ist, das verändert einfach alles. Also er hat sofort Double Teams gezogen. Ich habe noch einen Timeouts gehört im ESPN-Feed, dass Mark Daigneault dann auch gesagt hat, okay, wir müssen ihn doppeln, wir müssen den Ball aus den Händen von Embiid bekommen, die anderen müssen uns schlagen. Und das ist ja wirklich, also das ist ja ein kompletter Game Changer einfach. Das sagt kein Coach über Kelly Oubre oder über Tobias Harris. Und auch seine Präsenz in der Defense einfach so. Ich finde, er hat nicht viel gemacht. Embiid hat ja sowieso auch, ja, so ein bisschen schwierige Körpersprache meistens, sieht ein bisschen lustlos aus, lag wahrscheinlich auch daran, dass er einfach ziemlich im Arsch war, jetzt nach 2 Monaten endlich wieder mal NBA-Basketball zu spielen. Das war mit Sicherheit sehr kräftezehrend für ihn, aber trotzdem, wenn er einfach am Korb steht, auch hier, das verändert alles für die 76ers und deswegen bin ich nach diesem ersten Spiel wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen vorsichtig optimistisch, dass Embiid zumindest, so weiß nicht, vielleicht an 90% rankommt, wenn es losgeht, und das Play-In ist ja sicher für die Sixers. Ich würde auch sagen, sagen, Platz 8 ist im Prinzip auch sicher. Vielleicht geht sogar noch was in Richtung Platz 6. Da würde mich deine Meinung dazu gleich interessieren, ob du den Sixers das noch zutraust, weil der Spielplan ist ziemlich leicht. Sie spielen noch gegen die Heat morgen. Ganz, ganz wichtiges Spiel. Miami aktuell auf Platz 6 im Osten. Dann spielen sie noch gegen die Magic. Wird nicht leicht. Aber dann halt noch Pistons, Spurs, Memphis und Brooklyn. Also was denkst du, David, wie jetzt diese restlichen 6 Spiele verlaufen werden für die Sixers?
Ja, das Schwierige ist wahrscheinlich, dass die Florida-Teams so mit die einzigen anderen Teams im Osten sind, die im Moment einen ganz guten Lauf haben. Aber klar, heute Nacht wird dann der erste Härtetest gegen die Miami Heat kommen. Ich finde auch OKC in ihrer Verfassung im letzten Spiel war natürlich auch irgendwo ein gutes Matchup für die Sixers, denn sie sind einfach nicht sehr groß. Die beiden besten Spieler, die das Drive-and-Kick-Game natürlich beleben, die fehlten einfach und das macht es dann für Embiid natürlich auch ein bisschen leichter. Deshalb war das, glaube ich, ein ganz solider Start und ja, wie er sich dann gegen Bam und Miami schlägt, das wird dann, glaube ich, ein bisschen ausschlaggebender oder wegweisender dafür sein, wie der Rest der Saison laufen kann. Aber klar, ich denke auch, dass sie jetzt noch einen Run starten könnten, wenn er jetzt direkt durchstarten kann. Der Schedule gibt es ein bisschen her. 3 Lottery-Teams mit so wenigen Spielen noch zu spielen, ist natürlich ganz gut. Mhm. Von daher könnte ich es auf jeden Fall sehen und ich würde es ihnen auch anraten, denn ja, ich meine, wie gesagt, playen will man nicht und auch wenn die Bucks gerade ein bisschen strugglen und jetzt echt 2 dumme Niederlagen hatten, Jaren Jackson hat sie ja mit wilden Stepbacks auch noch gestern total abgeschossen, aber ich würde halt trotzdem noch vor Dame und Giannis hätte ich natürlich trotzdem oben noch in der Spitze am meisten Respekt und wenn man dann irgendwie aus diesen Matchups rauskommen kann, dann wäre das natürlich sehr wünschenswert und ich glaube, man kann sogar argumentieren, dass der 6. Seed für die Teams, die da jetzt gerade so rumtingeln, vielleicht sogar der beliebteste oder das beste Ziel ist, wenn man dann die Celtics so lange wie möglich vor sich hinschieben kann.
Ja, das ist natürlich auch empfehlenswert für die Sixers, also falls man das irgendwie hinbekommt, dass man dann den Celtics erstmal aus dem Weg geht, aber klar, für die muss erstmal überhaupt in die Playoffs kommen. Ich würde sagen, dass das Play-In-Stand jetzt am realistischsten ist, auch wenn der Spielplan ziemlich leicht ist. Mal gucken, wie Embiid aussehen wird in diesen restlichen Spielen. Mal gucken, ob er überhaupt alle 6 Spiele machen wird. Das wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln, Stand jetzt. Und dann ist halt auch so die Sache, dass Embiid sich mit einigen Mitspielern noch gar nicht eingespielt hat. Also Kyle Lowry ist jetzt neu am Start, Buddy Hield, den hat man getradet während der Trade-Deadline. So, ich glaube, da braucht man schon auch noch so ein bisschen Zeit und muss die Zeit also auch einfach nutzen in den verbleibenden Spielen, um da so ein bisschen die Chemistry aufzubauen. Und das ist, glaube ich, so das, worüber ich mir, ja, jetzt abgesehen von Embiids Gesundheitszustand am meisten Sorgen mache. So, kriegen die Sixers es hin, sich noch so in diesen restlichen 6 Spielen so halbwegs einzuspielen? Findet man einfach Dinge, die in der Offense funktionieren, wie man ja, die Spieler um Embiid auch sinnvoll einsetzen kann? Findet man die Rotation? Ich finde, Melton fehlt einfach, weil er ein guter Verteidiger ist. Ich finde, die Sixers sind irgendwie, ja, low-key gar nicht so gut besetzt. Also, weil Tobias Harris, wie gesagt, ist für mich eine Null im Prinzip. Kelly Oubre, ja, also der legt irgendwie Zahlen auf und ist auch mal ganz nice, wenn er zum Korb zieht und einen Dunk raushaut und so weiter. Aber vertraue ich Kelly Oubre in den Playoffs? Nee, auf jeden Fall nicht. Kyle Lowry vertraue ich in den Playoffs auch nicht. Über so einen gesamten Postseason-Run. Tyrese Maxey, aktuell gerade auch leider verletzt, hat das Spiel verpasst, indem Embiid zurückkam. Und da frage ich mich so ein bisschen, ja, kriegt man das einfach hin, bevor es dann losgeht? Oder ist es alles im Prinzip egal, weil Embiid ist da, er kreiert eh die Vorteile und dann wird eh alles leichter für die anderen und die Defense muss Embiid ja auch ankern. Wie siehst du das? Mache ich mir da zu viele Sorgen? Oder findest du ja das Spielermaterial drumherum auch ein bisschen dünn bei den Sixers?
Ja, ich habe ja eh, glaube ich, die ganze Saison so ein bisschen dagegen gehalten, dass das beste Sixers-Team jetzt um Embiid drum ist. Ich kann es halt irgendwo sehen, einfach weil der Fit besser ist. Es gibt nicht so Spieler, die ihm aktiv im Wege stehen, was ja auch schon mal ganz gut ist. Gleichzeitig ist mir Star-Power gerade in den Playoffs aber schon wichtig. Und ja, dass jetzt Nick Batum, der natürlich sowohl gute als auch schlechte Stretches dieses Jahr hatte, jetzt aber irgendwie so derjenige sein, der die Tatsache, dass Embiid da manchmal gedoppelt wird, irgendwie entschlüsseln soll oder so, das kaufe ich auch noch nicht so ganz. Aber mit Nurse hat man natürlich eh jetzt einen ganz anderen Ansatz. Er ist offensiv auch einfach viel kreativer. Das haben wir jetzt schon in der Regular Season gesehen, als Embiids letzte beiden Coaches. Also ich denke schon, dass da was möglich ist. Die Chemie, die andere Teams haben, die wird man, glaube ich, einfach nicht mehr aufbauen können. Aber ja, wie gesagt, sie haben einen kreativen Coach und damit kann man ja auch in den Playoffs, haben wir ja die letzten Jahre ja zunehmend gesehen, nochmal ein paar Possessions und Punkte rauskitzeln, die es einem dann vielleicht auch ermöglichen, eine Serie zu drehen.
Ja, absolut. Vor allem, wenn wir auch auf die potenziellen Matchups dann schauen, so was ermöglicht. Du hast die Bucks schon angeschnitten. Ich habe auch, natürlich hätte ich so ein bisschen Angst vor diesem Matchup, weil die Bucks einfach die Star-Power haben. Wir werden nachher noch über sie sprechen, aber Doc Rivers ist halt der Coach der Milwaukee Bucks und Nick Nurse coacht die Sixers. Das ist für mich auch ein Faktor, den ich nicht unterschätzen möchte. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein großer Faktor. in dieser Serie. Und ich glaube, damit können wir auch mal so ein bisschen mehr Richtung Play-In kommen. Wie gesagt, Sixers und Heat sind theoretisch möglich im Play-In. Das ist schon ziemlich krass, weil die Sixers mit Embiid einfach den amtierenden MVP haben. Ein Team, das normalerweise sehr viele Regular-Season-Spiele gewinnt, hohe Seeds hat. Die Heat, klar, völlig unberechenbar. Waren letztes Jahr in den Finals. Stand jetzt stehen die Pacers auf Platz 7. Die spielen auch noch gegen Miami. Wird auch sehr, sehr interessant. Du hast natürlich schlechte Erinnerungen an die Miami Heat. Die haben dir schon oft wehgetan. Kannst du mit diesem Team irgendwas anfangen? Hast du irgendein Gefühl für dieses Team? Wo stehen die Heat gerade? Wo steht Jimmy Butler? Bahnt sich gerade der nächste Postseason-Run der Miami Heat an? Oder ist es anders als letztes Jahr? Weil nach dem All-Star-Break haben die jetzt ein +5er-Net-Rating, eine Top-5-Defense. Hört sich eigentlich alles ganz gut an. Ich bin gespannt, was deine Takes zu den Miami Heat sind. Wie siehst du sie aktuell?
Ja, es ist wirklich ein Team, was auch sehr schwer einzuschätzen ist, denn die haben halt irgendwie immer 10 gute Spiele, gefolgt von 10 schlechten Spielen. Und das geht dann einfach sehr auf und ab. Deshalb ist es auch so ein Team, wo ich kein sehr gutes Gefühl für kriege irgendwie. Gleichzeitig ist es immer noch im Osten eins der Teams, vor dem ich mich als Celtics-Fan mit am meisten fürchten würde. Einfach, weil sie es immer wieder gezeigt haben, dass sie auch mit weniger talentierten Kadern weiterkommen können, als man irgendwie für möglich halten würde. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die Celtics dieses Jahr offensichtlich auch besser sind. Aber so ein bisschen Angstgegner, wie sie letztes Jahr dann doch phasenweise auch schon vor den Playoffs für mich waren, das sehe ich dieses Jahr irgendwie nicht. Ich finde auch den Fit des Kaders irgendwie nicht mehr so ganz sauber, aber keine Ahnung, das ist ja auch so eine Sache. Duncan Robinson war letztes Jahr auch nicht in der Rotation, bis er dann auf einmal in den Playoffs zum Point Guard wurde. Also ob Spo da noch jemand irgendwo ausgräbt, will ich bis zum Ende nicht ausschließen. Von daher wirklich sehr schwer einzuschätzen. Für mich immer noch ein Top-3-Playoff-Team im Osten, trotz allem glaube ich, aber ich finde sie deutlich weniger überzeugend als letztes Jahr. Und ich bin auch mal wirklich sehr gespannt, was wir von Jimmy Butler in diesen Playoffs sehen werden, denn es ist irgendwie sehr schwer vorstellbar, dass er die Nummer, zumindest was er in den ersten 2,5 Serien gemacht hat, dass er das nochmal abreißen könnte.
Ja, also Jimmy Butler kann ich überhaupt nicht mehr einschätzen. Ich würde komplett mitgehen, dass die Heat ein Top-3-Playoff-Team im Osten sind. Ich hatte sie auch relativ weit oben beim Contender-Ranking vor einigen Wochen inzwischen. Das liegt aber vor allem auch an der Konkurrenz im Osten. Also klar, die Celtics, müssen wir nicht drüber sprechen. Ganz klar, der Favorit sollte jetzt niemanden überraschen. Aber ich finde schon wieder sehr spannend, dass die Heat da halt irgendwie so lauern. Und auch wenn sie vielleicht nicht so gut sein sollten wie letzte Saison, dadurch, dass die Konkurrenz halt ja so struggelt aktuell, so würde es mich nicht komplett überraschen, wenn Miami halt wieder so einen Run startet. Und vor allem, wenn sie halt den Celtics zum Beispiel bis zu den Conference Finals aus dem Weg gehen können, das könnten sie ja, wenn sie auf Platz 6 landen. Das ist gerade auch durchaus realistisch. Und natürlich hängt einiges von Jimmy Butler ab. Und der legt gerade 20 Punkte, 6 Assists bei einem True-Shooting von 60% auf, seit dem All-Star-Break. Ja, ist okay, haut niemanden vom Hocker. Die Heat haben +13er Net-Rating mit Jimmy Butler auf dem Feld. Finde ich sehr, sehr interessant. Ich finde, er coastet immer noch sehr, sehr oft. Also er hat jetzt noch nicht irgendwie angefangen, mal einen Gang höher zu schalten, weil die Playoffs jetzt kurz bevorstehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was wir von Jimmy Butler erwarten können. Ich finde es ermutigend, dass Terry Rozier so ein bisschen seine Rolle gefunden hat in diesem Team. Ich fand den Trade ja am Anfang ganz gut für Miami. So, ich habe gesehen, ja, die brauchen noch ein bisschen Creation, die brauchen ein bisschen Shooting. Der Preis, gar keine Frage. Ja, das war nicht billig, aber jetzt seit dem All-Star-Break 19 Punkte, 40% seiner Dreier netzt er ein, nimmt fast 10 Dreier pro 100 Possessions. Sehr, sehr wichtig. Die Heat haben einfach nicht so viele High-Volume-Shooter im Kader. Jetzt im letzten Spiel gegen die Knicks auch 8 Dreier verwandelt, 34 Punkte erzielt, war da ganz, ganz wichtig. Caleb Martin gefällt mir auch irgendwie ganz gut in den letzten Wochen. Also hat immer wieder mal ein solides Spiel dabei. Der war ja auch sehr wichtig, genauso wie Duncan Robinson während diesem Postseason-Run. Und deswegen tendiere ich schon noch eher dazu zu sagen, also die Teams sollten sich in Acht nehmen vor Miami. Also ich glaube, die finden sich gerade so ein bisschen. Die sind auch relativ fit. Tyler Hero ist verletzt, tut dem Team aber auch nicht wirklich weh. Ist wahrscheinlich wieder sogar gut für Miami, weil Rozier gut spielt. Hero ist nicht da. Du willst eigentlich nicht beide spielen. Wahrscheinlich müsstest du beide spielen in den Playoffs. Also wie gesagt, ich denke, da bahnt sich wieder ein bisschen was an. Was denkst du, für welche Teams sind die Heat am gefährlichsten so, die jetzt Homecourt Advantage haben sollten in der Postseason? Also Cavs, Bucks. Wie schätzt du da das Matchup ein?
Ja, also die Bucks werden sie natürlich nicht nochmal sehen wollen. Auch wenn wir gesehen haben, was Jimmy letztes Jahr mit Jrue Holiday veranstaltet hat. Ich glaube, die Optionen sind da eher dünner geworden. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass wenn Giannis sich dann nicht irgendwie wieder bei einem Warndankversuch, glaube ich, auf dem Rücken gefallen ist, oder? Aber wenn er sich dann nicht wieder verletzt, dann hätte das ja auch schon letztes Jahr vielleicht ein bisschen anders laufen können. Zumindest wäre es dann nicht so ganz...
Ja, das vergisst man auch oft, ja.
Ja, genau. Wäre dann nicht ganz so außer Rand und Band gelaufen. Ja, die Cavs, die sollten auf jeden Fall Angst haben, denn das war ja eh schon so ein Team, das, glaube ich, niemand so wirklich für die Postseason gekauft hat, einfach aufgrund dessen, wie sie letztes Jahr ausgeschieden sind. Und jetzt sind sie auch noch verletzt und sieht alles irgendwie nicht mehr so ganz sauber aus. Donovan Mitchell äußert sich nicht so wirklich zu seiner Zukunft, wenn er da gefragt wird. Das ist, also ja, da hätte ich auf jeden Fall sehr viel Sorge. Und ja, ich meine, wenn man dann weiter runtergeht, die Magic, die haben einfach noch keine Erfahrung. Also da will man sowieso nicht so ein Team sehen, was dauernd in den Finals steht oder so. Ja, also ich würde schon sagen, dass sich da jeder durchaus Sorgen machen kann. Für die Higher Seeds sollte Miami nach wie vor das ekelhafteste Matchup sein. Außer die Sixers natürlich, wenn Embiid jetzt wirklich durchdrehen kann.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über die Top Seeds sprechen. Ich würde die Celtics gerne noch mal ein bisschen zurückstellen. Lass uns zuerst über die Milwaukee Bucks sprechen, weil aus denen wird man auch überhaupt nicht schlau, wie ich finde. Jetzt die Stats seit dem All-Star Break. Ja, sieht einfach nicht gut aus. 8-8 ist der Record. Net Rating von plus 0,3, also ganz leicht überdurchschnittlich. Offensivrating Platz 12, das ist einfach nicht gut genug mit dem Personal. Ich weiß, die Bucks hatten auch Verletzungen und so weiter. Trotzdem, da muss einfach mehr bei rumkommen. Und Defensivrating Platz 20, das ist dann irgendwie auch unterm Strich zu wenig. Jetzt haben sie auch noch Back-to-Back gegen die Washington Wizards und gegen die Memphis Grizzlies verloren. Es war auch ein Back-to-Back gegen die Grizzlies jetzt heute Nacht, aber auch das ist für mich keine Entschuldigung. Die musst du einfach schlagen und ich habe einfach aktuell sehr viele Fragezeichen, was die Milwaukee Bucks angeht. Und ich dachte schon, so mit Doc Rivers in der Regular Season, dass man da diese Fragezeichen, zumindest in der Regular Season, einfach so ein bisschen aus dem Weg schaffen kann. Und da muss man mal gucken, was in der Postseason passiert. Aber dieses Team macht für mich keinen guten Eindruck. Wie viele Sorgen machst du dir um die Milwaukee Bucks?
Ja, durchaus. Also schon wild, dass sie unter Doc jetzt nur 15 und 14 sind. Damit halt auch eine Niederlage mehr haben, als Griffin hatte und wahrscheinlich die Hälfte der Siege dann. Ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen und du auch nicht, das weiß ich. Von daher lass das einfach mal so stehen. ja, also genau, ich glaube, sie haben dann eine Niederlage mehr und die Hälfte der Siege, das ist ja schon kein gutes Zeichen, obwohl es im Großen und Ganzen ein bisschen besser aussieht, aber die Offense ist einfach total eingebrochen. Sicherlich spielt da auch mit, dass Dame, als Doc gerade verpflichtet wurde, einfach diese Dreierflaute vor der All-Star-Break hatte und jetzt natürlich wieder ein paar Spiele verpasst hat. Aber das Team hat auch so schon zu viele gute Starter, dass es so schlecht laufen sollte eigentlich. Ich habe auch von den beiden Niederlagen eigentlich nichts gesehen, außer die letzten Minuten, weil es dann jeweils noch wach war und ich mir dann dachte, oh krass, ja gut, das machen die Bucks jetzt noch irgendwie, ich bin gespannt wie. Aber dann kam der Run halt irgendwie beide Male nicht so wirklich, haben dann auch keine guten Dreier rausspielen können. Ja, gleichzeitig haben sie halt Giannis und wenn wir eines von Giannis wissen, ist, dass er in den Playoffs halt einfach immer zur Zone zieht, das ist gefährlich. Wenn man das dann paart mit Damian Lillard, den man einfach nicht an der Dreierlinie verlieren darf, zumindest nicht im letzten Viertel, dann hätte ich trotzdem noch sehr viel Angst vor ihnen in einem Playoff-Matchup, aber ich kann halt auch einfach nicht ignorieren, wie oft sie diese Saison schon auf die Nase gefallen sind, obwohl sie eigentlich deutlich das bessere Team hätten sein sollen.
Ja, ich finde, das war ein guter Punkt, was du gemeint hast, dass im letzten Viertel in diesen beiden Spielen, dass man das Gefühl hatte, okay, jetzt kommt irgendwann der Run, aber dann kam der nicht und das sind auch wirklich so Momente, wo ich mir denke, okay, so ich glaube, dieses Team, so die können einfach den Schalter nicht umlegen, die haben einfach nicht das, was es braucht, um einen Titel zu gewinnen, weil die werden jetzt ja nicht irgendwie komplett chillen in der Regular Season, die haben ja keinen Grund dafür, also es war jetzt ja eh schon eine sehr turbulente Saison, eigentlich willst du ja dann vor dem Start der Playoffs dann nochmal dir ein gutes Gefühl holen, so ein bisschen Momentum irgendwie mitnehmen können und das machen die Bucks ja gerade überhaupt nicht und gerade auch hier dann in diesen letzten Minuten von so knappen Spielen gegen schlechte Teams, selbst da habe ich das Gefühl, dass sie es halt nicht hinbekommen, einfach Sachen zu laufen, wo sie dann wissen, okay, wir bringen unsere besten Spieler in die Position, dieses Spiel zu gewinnen. So gegen die Wizards ist man am Ende ja so ein bisschen Middleton, Giannis, Pick and Roll gelaufen, was auch ziemlich gut funktioniert. Also das ist mir jetzt immer wieder aufgefallen in den letzten Wochen, dass das Middleton einfach, ist auch keine Überraschung, dass der einfach einen super positiven Impact hat auf diese Offense, vor allem einfach mit Giannis auch super harmoniert. Die haben einfach die Chemie schon aus den letzten Jahren. Ich habe hier in dem Newsletter Last Night in Basketball von Jared Dubin, habe ich gelesen, dass kein Duo mehr Alley-Oops gespielt hat seit dem 17.3., also seit dem 17. März, als Giannis und Middleton. Also genau das, was ich auch ständig fordere, mehr Pick-and-Roll mit Giannis. Und das macht Middleton irgendwie mehr, zumindest gefühlt mehr, als Dame. Ich habe die Stats jetzt nicht, wer wie oft mit wem Pick-and-Roll gelaufen ist, aber es war so ein Hoffnungsschimmer irgendwie für mich. Und dann auch im Spiel gegen die Wizards, dann irgendwann macht man es halt nicht mehr so richtig. Dann zieht mal Pat Connaughton irgendwie zum Korb, dann macht Bobby Portis irgendwas. Und da frage ich mich so, okay, also was macht dieses Team eigentlich gerade? Und haben die nicht irgendeinen Plan, was sie laufen wollen, wenn es drauf ankommt? Selbst gegen so super schlechte Teams. Und das geht mir einfach nicht im Kopf. Ich verstehe nicht, was die Milwaukee Bucks da machen. Und ich habe auch so den Eindruck, dass man das jetzt einfach nicht mehr ändern kann. So klar, die haben super viel Talent. Die werden auch Spiele haben in der Postseason, wo es offensiv wirklich gut laufen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber so ähnlich wie bei den Phoenix Suns, also so ähnlich wie mein Phoenix Suns Take, ich glaube, das reicht einfach nicht. Also gegen Top Competition ist es einfach zu wenig und die Bucks, die müssen sich auch komplett darauf verlassen, dass Giannis dominiert und dass dann ja Chris Middleton fit ist, dass Dame seine Würfe trifft und dass dann drumherum einfach auch genug Würfe fallen und das ist mir einfach irgendwie zu wenig. So, ich sehe spielerisch nicht so richtig, was da auf jeden Fall die ganze Zeit funktionieren sollte. Klar, jetzt könnte man sagen, ja, die können einfach mehr Pick and Roll laufen mit Giannis und mit Dame in der Postseason. Aber auch hier, warum sollten die es plötzlich dann die ganze Zeit spammen, wenn sie es in der Regular Season nicht machen? Also vielleicht schätze ich das auch falsch ein, aber spielerisch habe ich auch in der Offense, wo es eigentlich super laufen sollte, mit dem Spielerpersonal sehr, sehr große Sorgen. Was sind da noch so deine Beobachtungen, was die Offense angeht? Hast du irgendeine Entwicklung gesehen auch in den letzten Wochen, die dich vielleicht optimistisch oder auch pessimistischer gestimmt hat?
Also die Planlosigkeit hatte ich gegen Memphis auf jeden Fall auch gefühlt, denn ich glaube, mit noch so 2-3 Minuten zu gehen, war es dann halt irgendwie ein 5-Point-Game und die Bucks wollten dann einen Dreier rausspielen und der Ball landete dann halt immer bei Pat Connaughton, der dann auch 2 gut gebrickt hatte, aber auch vorher schon irgendwie 3 gefühlt verweigert hatte, weil der wirklich nichts mit diesem Wurf zu tun haben wollte. Aber die Bucks haben es einfach nicht geschafft, um irgendjemand anderen da frei zu spielen und einen besseren Look zu kriegen, außer wenn es dann halt war, Giannis Kopf runter und dann mit Dampf in die Zone. Und ja, das kann halt einfach an dieser Stelle nicht mehr da sein. Klar, mit Middleton und Dame, die dann nicht da waren, fehlen die Closer und die wüssten dann wahrscheinlich auch besser, was gemacht werden muss, aber weil es die Linie halt so durchzieht, ist es irgendwie, ja, einfach wenig überzeugend. Ja, ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, aber auch nicht mehr so viele Takes zu den Bucks. Mir hat AJ Green tatsächlich in letzter Zeit ganz gut gefallen, aber ob das jetzt jemand ist, den man in der Postseason auspacken kann, denn da muss man sich auch schon sehr darauf verlassen, dass der Wurf fällt, das weiß ich auch nicht so wirklich.
Ja, spannende Personalie, weil ja, mit dieser Planlosigkeit, ich finde, das ist ein sehr, sehr treffender Begriff, um die Bucks Offense dann manchmal zu beschreiben. So, du brauchst einfach dieses Shooting, wenn du dich darauf verlässt, dass halt dann Giannis im Endeffekt so seine Paint-Touches kreiert, die Hilfe zieht, dann die Wall vor ihm sich aufstellt und er dann die Kick ausspielen kann. Und also bei den Rollenspielern, ich weiß nicht, so ein Pat Connaughton, Jay Crowder, Bobby Portis, Patrick Beverley, so, also den vertraue ich halt einfach auch nicht in der Post. Diesen Malik Beasley offensiv, okay, das ist ein guter Shooter, gar keine Frage. Defensiv natürlich aber auch schwierig, auch wenn er sich reinhängt und so weiter. Aber das ist einfach auch ähnlich wie bei den Sixers so ein bisschen richtig, richtig dünn, finde ich, was dann da von der Bank kommt. Und AJ Green, so, da siehst du, dieses Shooting tut diesem Team enorm gut, hat auch ein hohes Volumen und so weiter. Aber ich finde, der wird ja schon in der Regular Season von manchen Teams, was auch genau richtig ist, konsequent attackiert. Dann forcieren die Switches und dann attackieren sie ihn. Und ich finde einfach, dass er ähnlich wie Malik Beasley sich irgendwie reinhängt und anstrengt. Aber ich glaube, AJ Green, der wird einfach gefressen in der Postseason, so in der Defense. Oder hast du da mehr Hoffnung als ich?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe wohl gerade gesehen, dass sein Spitzname auf Basketball Reference Dairy Bird ist. Und das finde ich fantastisch. Also das wollte ich noch kurz bemerken. Aber ich habe da natürlich die gleichen Bedenken.
Sehr, sehr passend. Ja, ich finde dieses Team, es fühlt sich einfach nicht rund an. Und auch, dass Dame jetzt wieder verletzt ist und Middleton hat ja eh immer irgendwas. Das sollte einem ja auch ein paar Sorgen bereiten, wenn man Milwaukee Bucks-Fan ist. Ich denke, diese Star-Power, das hast du ja auch schon gesagt, das kann dieses Team trotzdem relativ weit tragen dann in den Playoffs. So, wenn einfach Giannis komplett abliefert und davon gehe ich aus und dann halt Middleton und Dame auch auf einem relativ hohen Niveau spielen, dann sind die einfach für viele Teams zu gut. Dann ist wieder so die Defense für mich der Knackpunkt, vor allem in den ersten Runden. Ich denke, dass da die Drop-Defense, ja, dass das irgendwie ausreichen kann, aber sie haben halt auch keine Alternative zur Drop-Defense und dann ist die Defense für mich zum Beispiel in dem Matchup gegen die Celtics halt einfach auch zu schlecht, weil du brauchst Brook Lopez, du hast drumherum, abgesehen von Giannis, hat auch keine guten Verteidiger mehr, die dann irgendwie spielen in der Playoff-Rotation. So, ja, Crowder, Beverley haben guten Ruf und können auch ein bisschen Stress machen, so, aber also auf dem allerhöchsten Niveau sind das für mich auch keine Top-Verteidiger einfach und dann bist du einfach toast, finde ich. So, die Offense, da gibt es einfach Fragezeichen, du weißt nicht genau, so, was machen wir eigentlich in der Offense, wenn es drauf ankommt, außer Giannis, rette uns bitte, und in der Defense hast du keine Wahl, als Drop zu spielen. Darüber haben wir gestern ja gesprochen, im X's and O's, im Pod, in der Answering-Maschine, so auf dem allerhöchsten Niveau, sind einfach die Gegner zu gut, so, die nehmen dann so ein Drop-Defense einfach auseinander und da wirklich, ich sehe keine Alternative. Hast du irgendeine Idee, hast du da ein bisschen Hoffnung, dass die Defense irgendwie dann vielleicht auch besser aussehen kann als jetzt in der Regular Season, wenn die Rotation irgendwie noch kürzer wird, Giannis locked in ist, oder siehst du das ähnlich wie ich?
Nee, ich fürchte, das sehe ich auch ähnlich, denn wenn man die Defense halt irgendwie, wenn man da irgendwie andere Looks reinpacken will oder so, um es mal irgendwie anders zu machen, dass die Gegner nachdenken muss, ich fürchte halt, dass das alles schwierig wird, wenn Brook Lopez auf dem Feld ist. Gleichzeitig nimmst du halt eindeutig automatisch deinen viertbesten Spieler runter, wenn du dann halt irgendwie anfängst, da irgendwelche Adjustments und Matchups zu suchen, dass du irgendwie Giannis auf die 5 packst oder so und damit vielleicht ein bisschen mehr Stress machst. Und das kann ja eigentlich auch nicht die Lösung sein, denn so viele gute Spieler haben die Bucks ja jetzt leider nicht mehr, da sie so ausgedünnt sind über die Jahre. Von daher, ja, es ist einfach schwierig. Sie haben halt diesen Fastball in der Offense, wenn sie es benutzen können mit dem Giannis Dame Pick and Roll, wenn die beiden da Bock drauf haben. Und die Drop-Defense kann halt richtig zünden, wenn der Gegner seine Jumper nicht so wirklich trifft, aber man wird halt einfach alles darauf geben müssen. Und es wird dann halt einfach sehr volatil sein und man erliegt dann vermutlich einfach den Jumpshot-Göttern und ihrer Gnade, wenn es darum geht, wie weit man kommt.
Ja, ich habe vorhin schon rausgehört, dass du die Bucks gegen die Heat trotzdem favorisieren würdest, richtig? Also falls es zu diesem Matchup kommen sollte, falls die Heat auf Platz 6 landen oder auf 7 und dann die Bucks den entsprechenden Seed haben, also Platz 2 oder Platz 3, also sind da die Bucks trotzdem völlig der klare Favorit gegen Miami.
Boah, klar würde ich nicht sagen, aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass Giannis diese Schmach nochmal ertragen will und dass er wirklich alles daran tun würde, um zu verhindern, dass er wieder so traurig in die Offseason gehen muss. Da war ja alles andere als glücklich in seinen Postgame-Kommentaren. Auch für Dame geht's ja um einiges, das ist jetzt schon lange nicht mehr in den Playoffs gewesen. Also die sollten auf jeden Fall einiges zu beweisen haben und sich dieses Matchup holen wollen. Ja, ich denke schon, also vom Talent her kann man ja eigentlich nur Milwaukee nehmen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei aller Brillanz von Spoelstra und Playoff Jimmy und so, die Miami Heat hatten während ihres Eastern Conference Runs auch einfach eine der krassesten Jumpshot-Stretches irgendeines Playoff-Teams aller Zeiten. Und das zu replizieren, wird für sie auch nicht einfach sein.
Ja, es sind sehr, sehr gute Punkte. Dann noch ein bisschen vielleicht ein anderes mögliches Matchup. Wie gesagt, Sixers gegen Bucks wäre halt auch eine Möglichkeit. Dieses Matchup hätte ich schon längst gerne mal gesehen.
Oh ja.
In der Postseason Giannis gegen Embiid würde ich richtig, richtig cool finden. Ich würde jetzt auch die Umstände sehr, sehr spannend finden. Also so die Bucks, die irgendwie vielleicht ein Top-Seed sind, aber trotzdem halt nicht wirklich überzeugen. Man hat Doc Rivers als Coach. Die Sixers sind halt aufgrund von der Embiid-Verletzung auf Platz 7 abgerutscht. Und wenn der halt halbwegs fit sein sollte, was würdest du da für eine Serie erwarten? Würdest du dir da aus Bucks Sicht auch mehr Sorgen machen als in einem potenziellen Matchup gegen die Miami Heat?
Ist schwierig. Ich finde aber schon, dass Embiid über die Jahre eigentlich immer ziemlich gut gegen die Bucks gespielt hat. Also er hat natürlich so ziemlich gute körperliche Voraussetzungen, um auch gegen Giannis ganz gut zu spielen, einfach weil er eine Kombination aus Größe und Mobilität hat, die halt sonst kaum ein NBA-Spieler hat. Auch mit seiner Masse kann er seine Drives gut auffangen und die Kontern dann auch irgendwie in Kauf nehmen. Von daher, ja, finde ich das schon ziemlich gruselig für die Bucks, auch weil das Top-Level, was wir von den Sixers dieses Jahr gesehen haben, meiner Meinung nach auch deutlich über dem der Bucks lag, wie du ja auch anfangs gesagt hast. Wenn Embiid sich nicht verletzt hätte, dann wäre das kein Play-In-Team, das wäre auch kein Team, was kein Homecourt hätte. Also ich glaube, gerade so wie die anderen höheren Seeds im Osten gerade strugglen, dass der Second Seed für die Sixers wahrscheinlich ziemlich sicher gewesen wäre. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was dagegen spricht. Und von daher sollte man sich da auf jeden Fall Sorgen machen. Gleichzeitig haben die Sixers halt schon viele Wunden, die Bucks, sage ich mal, angreifen könnten. Einfach, weil sie auch einige One-Way-Spieler haben, was ja auch für mich immer so ein bisschen das Problem war bei den Sixers, weshalb ich nie so wirklich an sie geglaubt habe, weil die meisten Spieler halt entweder nur gut in der Offense sind oder nur gut in der Defense und es wenige gibt, die das so ein bisschen kombinieren. Das fordert einfach, dass man viel kombiniert als Coach, viel rummischt, aber mit Nurse haben sie ja auch jemanden, der das deutlich besser kann als vergangene Coaches. Von daher, ja, hätte ich auf jeden Fall Angst aus Bucks Sicht. Also allgemein, was sich da gerade im Play-In rumtümmelt, ist nicht so toll für die Bucks. Ich würde sie zwar auch den Pacers gegenüber stark favorisieren, aber wir dürfen nicht vergessen, ich glaube, die Pacers haben jetzt irgendwie schon 4 Siege zu nur einer Niederlage aufgrund des In-Season-Tournaments gegen die Bucks, haben sie ja schon 1000 Mal gespielt. Das ist natürlich alles schon lange her, da war Halliburton fast in MVP-Form und weit weg von der angeschlagenen Version, die wir jetzt sehen. Siakam hat noch nicht bei den Pacers gespielt. Könnte den Bucks dann auch noch irgendwie jemand geben, wo Giannis ein bisschen weghelfen kann? Das war ja vorher auch nicht unbedingt so, weil sie da einfach eine viel potentere oder zumindest, schon eine potentere Offense, liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass sich das Umfeld in der Liga so ein bisschen geändert hat, aber das ist auch nicht so einfach für die Bucks. Zumindest müssen sie erstmal beweisen, dass sie die Pacers schlagen können.
Ja, guter Punkt. Ich denke, die Pacers sind auch so ein Team, die würden wahrscheinlich in jeder Serie zumindest irgendwie einen Sieg holen und sind halt immer gefährlich mit ihrer Firepower. Ich würde gleich gerne nochmal über die Pacers ein bisschen ausführlicher sprechen. Nochmal mit dem Sixers-Bucks-Matchup, da hätte ich aus Sixers-Sicht wirklich richtig, richtig Bock drauf, weil ich glaube, das ist dann halt so, also du wirst jetzt eh nicht mehr einen Top-Seed bekommen und einen leichten Weg in die Finals, oder was heißt in die Finals, also wäre geil, wenn die Sixers irgendwie eine Playoff-Runde gewinnen, das wäre schon mal super und du wirst halt kein leichtes Los bekommen, so in der aktuellen Situation. Und Milwaukee ist nicht leicht, aber das würde ich einfach gerne sehen. Und ich glaube, die Sixers hätten da auch ganz gute Chancen. Vielleicht lehne ich mich da auch viel zu weit aus dem Fenster und sollte es eigentlich auch besser wissen nach den ganzen Playoff-Pleiten der Sixers die letzten Jahre. Aber ich finde das einfach eine super spannende Serie, weil Embiid ist einfach jemand, der auch in der Postseason es irgendwie schafft, obwohl er nicht 110% in der Defense gibt. Also er ist jetzt nicht so super, super aktiv. So klar, manchmal switcht er sogar ein bisschen und kommt ein bisschen weiter raus zum Level vom Screen und so, aber meistens ist er da ja auch jemand, der einfach den Ring halt beschützt und das ist halt schon mal sehr wertvoll gegen Milwaukee wegen Giannis, das ist ein sehr interessantes Matchup. Auf der anderen Seite ist Brook Lopez, finde ich, für Embiid halt auch immer ein bisschen schwierig zu verteidigen, da müsste Nick Nurse und würde Nick Nurse ziemlich sicher auch viel mit den Matchups dann rumprobieren, so okay, wer verteidigt Brook Lopez und so weiter, würden dann die Bucks Brook Lopez zum Beispiel den Ball im Post passen, wenn er nicht von Embiid verteidigt wird, weil der gerade Giannis verteidigt und irgendwie absinkt, das finde ich alles ziemlich spannend und da hätte ich wirklich einfach aus Sicht der Bucks hätte ich meine Bedenken, ob Doc Rivers da dann wirklich mithalten kann, was die Adjustments angeht und ob Nick Nurse da nicht wirklich einen riesengroßen Impact hätte in so einer Serie, weil die Bucks, denke ich, es wäre für die auch gar nicht so schlecht im Prinzip dieses Matchup, weil da kann man Drop spielen. Also gegen Sixers kannst du Drop Defense spielen gegen Joel Embiid in diesem Pick and Roll. Du kannst eh nicht alles wegnehmen, so da müssen sich keine Sorgen machen, okay, müssen wir klein gehen, müssen wir switchen. Das ist keine Alternative gegen die Sixers. Das ist ja eigentlich gut aus Bucks-Sicht, aber auch hier denke ich, dass Nick Nurse halt trotzdem Wege finden würde, um die schlechten Verteidiger der Milwaukee Bucks einfach zu attackieren. Und die Serie würde ich wirklich sehr, sehr gerne sehen, wie gesagt. Klar, die Bucks, die haben auch einfach mehr Star-Power. Einfach Giannis ist einfach fit. Der wird der beste Spieler in der Serie sein. Aber es könnte schon super, super eng werden. Deswegen, ja, schiele ich so ein bisschen drauf, dass die Sixers einfach ins Play-in kommen, dann ihr erstes Spiel gewinnen, Siebter werden und dann gegen die Milwaukee Bucks endlich mal in der Postseason ran dürfen. Wenn sie das verlieren sollten, boah, dann ist wirklich, es ist richtig bitter, dann kannst du eigentlich aufhören, dieses Team zu verfolgen, wenn du gegen Doc Rivers dann in der Postseason ausscheidest.
Ja, also, was natürlich schön wäre für die Sixers in dem Matchup gegen Milwaukee, haben sie noch keine Playoff-Dämonen, wie gegen gefühlt die Hälfte des Ostens inzwischen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Noch ein Ding zu
Drop. Ja, dachte ich damals gegen die Hawks auch.
bezüglich der Drop-Defense muss ich aber sagen, da spielt man bei den Sixers, glaube ich, schon ein bisschen mit dem Feuer, einfach weil Embiid so ein unfassbar guter Midrange-Shooter geworden ist. Und sogar die Celtics hatten ja letztes Jahr ziemlich übertrieben Drop gespielt, erst gegen die Sixers, und mussten das ja eigentlich komplett über den Haufen werfen und dann Robert Williams in die Ecke stellen, der dann als zweiter Mann rüberkam, um den Jumper von Embiid zu crowden, weil sie den Pick-and-Pop mit Harden sonst einfach nicht verteidigt haben können. Wie wir eben schon etabliert haben, kann Kyle Lowry das genauso gut wie James Harden. Also da könnte ich mir aber vorstellen, dass man kreativ werden müsste. Vielleicht hat Dork ja letztes Jahr aufgepasst in den Playoffs und würde dann zu gleichen Mitteln greifen, aber ja, das müsste man von ihm natürlich auch erstmal sehen. Also ich glaube, da wäre auch schon mehr von ihm gefragt, als es vielleicht augenscheinlich, als man meinen würde, denn so todsimpel Drop ist, glaube ich, gar nicht mal so möglich gegen Philly, wenn da alle fit sind.
Ja, absolut. Deswegen habe ich ja letztes Jahr auch überhaupt nicht verstanden, warum die Celtics dann so viel Drop gespielt haben. Das lag aber vor allem an dem Personal der Celtics. Ich denke halt, dass die Alternativen bei Milwaukee, das Thema hatten wir vorhin schon, ziemlich dünn sind. Also was sollen sie halt machen? Ich glaube halt, dass dann Drop-Defense vielleicht das kleinste Übel wäre für Milwaukee. Dann geben sie halt im Zweifel die Middies ab. So, den muss Embiid halt auch über eine ganze Serie mit über 50% treffen, dass es dann wirklich ein Wurf ist, wo du halt dann am Ende sagst, ja scheiße, den können wir nicht abgeben und irgendwas musst du ja abgeben. Und dann ist halt wie gesagt die Frage, was machen sie dann? Also irgendwie zwei Leute zum Ball schicken, finde ich auch schwierig. Vielleicht gegen die Sixers kannst du es machen, weil Embiid auch ziemlich Turnover-anfällig ist. Wenn auch Spieler wie Kelly Oubre dann vielleicht ein bisschen zu ambitioniert sind, was dann diese Chancen zum Korb zu ziehen dann in Überzahlsituationen angeht und passen möchte Oubre
ähnlich.
Tobias Harris kannst du wieder komplett vergessen.
Wird eh nicht werfen wollen.
Genau, wird eh nicht werfen. Vielleicht ist es das. Vielleicht hast du recht und man wird da relativ schnell dann irgendwie kreativ und schickt dann zum Beispiel zwei Leute zum Ball trappt ein bisschen und guckt dann mal, ob dann die restlichen Spieler die richtigen Plays und Reads machen können. Wäre auf jeden Fall spannend. Aber auch hier so, Doc Rivers, wirklich keine Ahnung, ob der dann wirklich früh genug dann diese Adjustments treffen würde und auch die richtigen Adjustments dann treffen würde, ob er da mutig genug ist. Ich finde, er war letzte Playoffs ziemlich okay. Also er war nicht der Grund dafür, dass die Sixers ausgeschieden sind. Aber er hat jetzt auch keine krassen Sachen gemacht. Ich dachte, ja, geil. Also Doc Rivers hat gerade hier mit seinem guten Coaching irgendwie ein Spiel gewonnen oder einen riesen Vorteil für die Sixers geschaffen, indem er halt die passenden Adjustments gefunden hat. Sollen wir noch ein bisschen über die Pacers sprechen? Da würde mich deine Meinung auch interessieren. Stehen, wie gesagt, aktuell auf Platz 7 in der Tabelle. Also Stand jetzt müssten sie ins Play-In. Ich finde, dieses Team ist auch extrem schwierig einzuschätzen, einfach weil Tyrese Halliburton natürlich nicht ansatzweise in der Form gerade ist, in der er sich zu Beginn der Saison befunden hat. Da war er einfach absolut krass. Er hat mich auch komplett überzeugt einfach, so mit diesem Spielstil in der Offense, weil er einfach auch so diesen Drive hat und ein bisschen was sich auch kreieren kann, wenn er zum Korb zieht, tolle Pässe spielt und dieses Pull-Up-Shooting, das ist einfach halt so wertvoll. Er zieht ja wirklich Double-Teams einfach, weil er den Ball nach vorne dribbelt und das wird in den Playoffs wahrscheinlich ähnlich sein. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie steht's um Tyrese Halliburton? Was erwartest du von dem? Wie schätzt du den aktuell ein? Und dann auch so drumrum, was traust du diesem Pacers-Team zu? Hat man jetzt eine bessere Balance durch den Siakam-Trade? Ist man deutlich gefährlicher geworden dadurch? Oder ist dieses Team noch nicht bereit für einen Postseason-Run?
Ich denke, die Balance ist besser. Das Problem ist einfach, dass die Dreierquoten von so vielen Spielern in letzter Zeit eingebrochen sind. Also seit dem All-Star-Break wirft Tyrese Halliburton nur noch 30%. Pascal Siakam war natürlich vorher nicht da, nimmt aber auch nur 2 Dreier pro Spiel, die er zu 33% trifft. Das ist nicht so gut. Aaron Nesmith ist nur noch bei 34%. Jalen Smith hat ja vor dem Break irgendwie jeden Wurf getroffen. Jetzt sind es auch nur noch 32%. Und ja, das zieht sich halt so ein bisschen durch den ganzen Kader. Zudem fehlt natürlich Buddy Hield, der abgesehen von Halliburton einfach der gefährlichste Shooter war und ja auch die Ghost Screens, die er dann Halliburton gestellt hat, auch ein großer Faktor dafür war, dass sie über weite Strecken hinweg die beste Offense der Liga hatten. Und dass das alles irgendwie gleichzeitig wegbricht, ist glaube ich schon ein ziemlich großes Problem für den Floor des Teams und es ist jetzt einfach ein komplett anderes Team. Ich würde aber schon sagen, dass einfach so jemanden wie Siakam zu haben, der auch in den Playoffs vielleicht nicht immer effizient, aber schon immerhin seine Midranger und seine Post-Looks irgendwie loswerden kann, wird dem Team helfen, denn das ist einfach etwas, was ich in einem Playoff-Setting Halliburton nicht so wirklich zutraue. Von daher, ja, weiß ich auch nicht so genau, wie ich bei dem Team stehe. Also es war ein bisschen so wie die Heat, einfach sehr schwierig einzuschätzen, weil ich nicht so wirklich weiß, was dieses Team genau ist. Ich kann halt sehen, dass es irgendwie sich in beide Seiten ausschlägt. Ein bisschen Playoff-Erfahrung haben sie sich ja jetzt auch reingeholt. Ich denke, das ist auch ganz gut. Trotzdem würde ich sagen, für mich persönlich, wenn die besten Spieler noch keine Playoff-Erfahrung haben in ihren jeweiligen Rollen, dann bin ich tendenziell immer etwas skeptischer, als vielleicht Net-Rating oder Standing oder so hergeben würden.
Ja, sehr schön, dass du jetzt auch ein Pascal Siakam-Fan geworden bist. Das habe ich gerade hier rausgehört. aber ja, ich bin da bei dir. Also ich traue dem Pacers auch noch nicht viel zu in den Playoffs. Ich finde, dafür ist Halliburton einfach aktuell halt nicht in Topform. Das müsste er sein. Ich weiß nicht, ob er dieses Team jetzt wirklich richtig tragen kann in der Postseason. Und dazu hat dieses Team auch einfach an beiden Enden des Feldes für mich noch spielerische Lücken. Also gerade defensiv gibt es einfach einige Schwachstellen im Kader. Defense ist besser geworden. Seit dem All-Star-Break sind sie auf Platz 16 in der Defense. Das ist, finde ich, ja so Best Case eigentlich für die Pacers. Das ist ordentlich. Aber Postseason natürlich nochmal was anderes als Regular Season. Die Offense seit dem All-Star-Break auf Platz 5, 119er Offensiv-Rating. Und was mir oft aufgefallen ist bei den Pacers, jetzt abgesehen davon, dass Halliburton halt nicht ganz so krass spielt wie zu Beginn der Saison, ist, dass ich den Eindruck habe, dass diese Flow-Offense, dass glaube ich nicht optimal ist für die Playoffs. Weil ich frage mich so ein bisschen, du hast mit Siakam jemand, der eigentlich ziemlich gut neben Halliburton passt, die auch einfach viel Two-Man-Game spielen könnten. Und hier wieder habe ich so ein bisschen die Kritik, dass ich finde, dass die beiden einfach zu selten direkt gemeinsam in eine Action involviert sind. Also Halliburton spielt oft dann irgendwelche Guard-Guard-Pick-and-Rolls oder man will irgendwelche Switches forcieren, dann wird er gedoppelt, dann bekommt aber irgendwie Nembhard den Ball nach dem Double-Team oder TJ McConnell oder so. Und dann frage ich mich, okay, und warum steht jetzt Pascal Siakam irgendwie in der Ecke oder im Dunker-Spot und ist gar nicht involviert und jetzt muss irgendein Rollenspieler irgendwelche Plays machen. So, von der Offense bin ich tatsächlich nicht so richtig überzeugt, da bin ich sehr gespannt, wie das in der Postseason aussehen wird. Wie gefällt dir die Offense der Pacers? Was traust du denen auch in der Postseason dann zu? Und teilst du so ein bisschen so meine Ansicht dazu, dass man Siakam nicht optimal einsetzt? Also klar, dass er von der Bank kommt dann, also wenn Halliburton auf der Bank ist und er auf dem Feld ist, ist natürlich ein riesen Bonus, hat Trubi ja auch vor kurzem mal gesagt, er kann einfach dann so eine Offense laufen, aber ich finde, so sie maximieren dieses Duo noch nicht wirklich.
Nee, das stimmt schon. Also das Zusammenspiel der beiden, das hat sich leider nie so wirklich etablieren können. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das nicht mehr macht, ob es daran liegt, dass Halliburton erst angeschlagen war und sich dann in dieser Rolle vielleicht noch nicht so ganz wohl fühlt. Vielleicht mag er ja auch einfach diese Guard-Guard-Pick-and-Rolls, aber das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und ich denke, oder zumindest würde ich mal davon ausgehen, dass wenn Siakam dann bei den Pacers bleibt, dass sie da nächste Saison eine etwas bessere Basis haben, aber da war jetzt, glaube ich, auch einfach die Zeit zu kurz nach dem Trade plus Verletzungen. Ja, das war dann wahrscheinlich einfach alles ein bisschen zu viel drunter und drüber. Das Two-Man-Game ist ja auch so eine Sache, da braucht man meistens irgendwie ein bisschen Raps zusammen für und das, ja, gab es dann wahrscheinlich nicht so in dieser Form.
Ja, es ist gut möglich. Ich hätte trotzdem einfach gerne mehr davon gesehen, weil nach dem Trade dachte ich, okay, so Defense auf jeden Fall verbessert durch den Siakam-Trade, ein Spieler, der offensiv auch gut daneben passt, der Halliburton entlasten kann. Vielleicht sind die Pacers ein gefährliches Playoff-Team, das sind sie für mich. Stand jetzt, wie gesagt, nicht. Vielleicht ein Team, das durchaus dann zwei Spieler oder so gewinnen kann, aber ja, ich traue nicht wirklich zu, dass sie in der Runde gewinnen. Stand jetzt. Natürlich muss man noch gucken, gegen wen sie spielen, aber ich glaube, die Pacers brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Lass uns mal zu einem Team kommen, das nicht so viele Fragezeichen aufwirft, das wie kein anderes Team überzeugt und das über die gesamte Saison schon. Deine Boston Celtics, plus 15er Net-Rating, Post-All-Star-Break, kann man mal machen, 14-4 Record, haben Homecourt über die gesamten Playoffs gesichert, also auch in Finals hätten sie garantiert Homecourt-Advantage. David, was ist dir in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen? Gibt es noch irgendwas, was aufgefallen ist bei den Celtics? Und natürlich, wie schätzt du sie insgesamt ein, jetzt so kurz vor dem Beginn der Playoffs?
Ja, also es gibt natürlich, wenn man sie so ein bisschen mit der Konkurrenz vergleicht, so ein paar ziemlich krasse Statistiken. Zum Beispiel, sie stehen halt jetzt 13 Games vor den Bucks. Die Wolves, die natürlich der One-Seed im Westen sind im Moment, die stehen nur 11,5 Spiele vor den Warriors, die da auf dem 10. Platz stehen. Und die Bucks sind natürlich noch Zweiter im Osten. Also die Diskrepanz ist einfach riesig. Auch die Diskrepanz zwischen den Bucks und den Hawks, die natürlich im Osten auf 10 stehen, sind nur 11 Spiele, also weniger als zwischen den Celtics und den Bucks. Was ziemlich krass ist, was auch krass ist, ist, dass die Offense für die gesamte Liga, wie wir auch schon besprochen hatten, mehrfach eigentlich eingebrochen ist nach der All-Star-Break. Vor der All-Star-Break hatten die Pacers und die Celtics beide ein O-Rating von 120 oder leicht besser. Nach der All-Star-Break hat das halt kein Team mehr geschafft, also die zweitbeste Offense. Hätten Post-All-Star die Nuggets mit 119. Die Celtics sind aber dann das einzige Team, was über 120 ist, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern 127,5, also das ist auch nochmal viel besser als ihr Offensivrating vor dem All-Star-Break. Und ja, die Offense, die klickt im Moment einfach so unfassbar gut, auch eigentlich ziemlich egal, wer spielt. Es verpassen ja auch viele Leute im Moment Spiele. Ich würde mal so schätzen, dass die meisten Spiele mindestens einen Starter aussetzt, und wir hatten jetzt auch öfter, dass zwei Starter aussetzen. Mhm. Die Spiele an sich sind leider nicht mehr so wirklich interessant, denn entweder sie gewinnen halt mit 30 oder sie verlieren auf dumme Art und Weise, dass man sein ganzes Leben dann kurz hinterfragen muss. Aber ja, anders sind sie halt irgendwie nicht zu schlagen. Und das Letzte, was ich noch gesehen hatte, aber ich habe es leider nicht die Stats, die das untermalen, dazu gefunden, ist, dass sie jetzt in der Top 10 in relativem Offensivrating All-Time sein sollten. Also nicht nur absolut wie die Kings letztes Jahr eine Top-Offense, sondern auch verglichen mit der Konkurrenz haben sie eine der besten Offenses All-Time. Und das ist natürlich einfach, weil es so unfassbar schwierig ist, das Dreiervolumen dieses Teams ja sowohl aufzuholen als auch mitzuhalten. Also das geht einfach fast nicht. Das können nicht viele andere Teams. Und deshalb haben sie jetzt auch in letzter Zeit so wenig verloren.
Ja, also ich finde die Celtics, was die krasse Offense jetzt angesprochen, die wirken für mich wirklich wie so ein Team, die Basketball durchgespielt haben in der Regular Season. Also die sind einfach zu gut, das ist zu viel Shooting. Du sagst, dass die Offense klickt einfach unfassbar gut. Ich wollte jetzt wieder mal so dieses Fass aufmachen. Klappt das auch in der Postseason? Also jetzt so kurz vor dem Beginn der Playoffs, wir haben schon immer wieder mal drüber gesprochen, auf dem Discord war es Thema. Ich habe auch ein bisschen Gegenwind dafür bekommen, als ich früh in der Saison ja das Thema Rim Pressure angesprochen habe und so weiter. Und ich habe auch in irgendeinem Power Ranking Update vor kurzem, ich glaube das letzte oder vorletzte, muss auf jeden Fall gewesen sein, eins von den beiden, halt gemeint, dass die Celtics, also die sind einfach so gut, und wenn die Würfe fallen, und die werden sich diese Würfe rausspielen, dafür haben sie einfach zu viel Shooting, dafür sind Tatum, Jalen Brown zu gut, dann werden die vor allem im Osten einfach nicht zu stoppen sein. Das finde ich ist ziemlich offensichtlich. Ich finde es aber auch offensichtlich ist, dass die Celtics definitiv von diesem Dreier so abhängig sind wie kein anderes Team, weil ich glaube, sie werden jetzt auch nicht irgendwie aufhören, dann so viel zu werfen, wenn die Würfe halt nicht fallen, wie zum Beispiel in dem Regular-Season-Spiel gegen die Denver Nuggets. Und da wäre meine Frage, hat sich da irgendwas getan? Also haben die Celtics vielleicht irgendwie so einen Konter, wenn die Würfe mal nicht fallen? Haben sie einfach so eine Alternative, wie sie spielen können? Oder ist es einfach so ihr einziger Stil?
Ja, also es fußt natürlich das meiste darauf und das sollte es meiner Meinung nach auch, denn die meisten Spieler sind halt für ihre Position überdurchschnittliche Jumpshooter und sind aber nicht alles überdurchschnittliche Finisher. Das heißt, es wäre irgendwie irgendwo unsinnig, jetzt Sachen zu forcieren, die sie nicht können. Ich fand aber schon, und ich versuche jetzt gerade mich bei Cleaning the Glass schnell durchzuklicken, aber die Seite ist leider relativ langsam. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Rim Pressure seit der All-Star-Break hochgegangen ist. Also die haben da schon ein paar andere Möglichkeiten gefunden. Und was man dieses Jahr halt auch einfach viel macht, was letztes Jahr nicht so der Fall war, ist, dass man Spieler auch mehr in den Post schickt. Das ist natürlich dann nicht direkt Rim Pressure. Oft kommen da immer noch Jumper bei raus. Auch Porzingis, der ja wirklich dominiert im Post dieses Jahr, meistens gegen Mismatches, nimmt meistens eher Würfe, bei denen er sich vom Korb wegbewegt, als zum Korb hin. Aber es ist trotzdem schon mal deutlich näher und auch das sind leichtere Würfe, als ja immer einfach Dreier hochzujagen. Ich bin eigentlich guter Dinge, aber klar, so eine Serie wie gegen die Miami Heat, wo man unter 30% seiner Dreier trifft, das können sie definitiv nicht gebrauchen. Also wenn das nochmal passiert, dann sähe das vermutlich wieder übel aus. Auch da darf man aber nicht vergessen, Al Horford ist komplett kalt gelaufen. Malcolm Brogdon war letztes Jahr in den Playoffs vermutlich ihr bester Shooter, hatte irgendwas im Ellbogen und konnte nicht mehr weiterspielen. Und Jaylen Brown hatte was in der Hand, vermeintlich, weshalb er nicht so gut geworfen haben soll. Da muss ich aber ein bisschen gegensteuern, denn gegen die Sixers hatte er das auch schon und gegen die hat er irgendwie 50% oder 60% seiner Dreier getroffen. Ja. Also das kann es nicht so ganz gewesen sein. Aber man ist auch einfach besser vorbereitet, denn Porzingis ersetzt Horford mehr oder weniger, Drew ersetzt Marcus Smart. Ja, in Milwaukee ist der Dreier auch nicht immer gut gefallen, aber er nimmt inzwischen viel weniger Above-the-Break-Dreier, mehr Eckendreier. Auch die fielen in Milwaukee besser. Also man hat, glaube ich, schon ein Grundgerüst gebaut, dass auch wenn viel auf die Dreier fußen wird, bessere Leute diese Sachen machen. Das heißt nicht, dass es nicht schief gehen kann, aber das Mathe-Problem wird sich, glaube ich, trotzdem meistens für die meisten Teams dann halt irgendwann, ja, wird ein Problem werden.
Ja, und ich meine, alle Teams haben ja Schwächen und ich finde die Celtics, das ist einfach ein bisschen übertrieben, diese Kritik manchmal auch, wenn ich das auch hin und wieder angesprochen habe, so okay, ist einfach abhängig von diesem Wurf und so, aber bei anderen Teams trifft das ja auch zu oder da müssten andere Sachen auf jeden Fall funktionieren, andere Teams haben auch Schwächen und die Celtics, die haben einfach sehr wenig Schwächen. Also wenn deine größte Schwäche ist, dass du dir die ganze Zeit gute Würfe rausspielst und die könnten vielleicht da nicht so gut fallen in der Postseason, dann befindest du dich auf jeden Fall in einer richtig, richtig guten Position. Die Celtics sind Favorit im Osten, das muss ich dich überhaupt nicht fragen, das weiß ich, denke ich auch jeder Hörer und jede Hörerin. Aber vielleicht mal so im Vergleich zur letzten Saison oder auch zu den letzten Saisons, so wie optimistisch bist du jetzt? Also hast du nicht einen Grund dazu, sehr optimistisch zu sein? Und was hat sich auch so insgesamt verändert? Was macht dir da vielleicht auch, also Hoffnung, dass das jetzt wirklich das Jahr sein könnte, wo die Celtics Banner 18 nach Hause holen?
Ja, also ich muss natürlich vorab sagen, ich war die letzten Jahre eigentlich immer optimistisch. Das hat dann irgendwann nicht geklappt. Gleichzeitig würde ich trotzdem behaupten, dass ich, da sie immerhin mindestens immer in die Conference Finals kommen, wahrscheinlich trotzdem mehr Recht hatte als die Leute, die extrem an ihnen gezweifelt haben. Von daher, ja, keine Ahnung. Aber ja, also, dass man Marcus Smart nicht hat, das finde ich immer noch ein bisschen blöd. Also, das tut mir immer noch weh. Ich finde auch nach wie vor in diesen Phasen, wo es in den Playoffs dann manchmal so ein bisschen brenzlig wurde, ist er derjenige, der dann noch mit am meisten Haltung oft gespielt hat. Also, das muss jetzt jemand anderes übernehmen. Bisher in der Regular Season war das Derrick White. Ich bin sehr gespannt, ob er das auch in die Playoffs retten kann. Denn das fehlte in den vergangenen Playoffs vielleicht so ein bisschen, aber ich kann mir auch bei ihm vorstellen, er arbeitet ja sehr viel mit Selbstvertrauen, weil er den Zuspruch da vielleicht noch nicht hatte, dass das vielleicht ein Faktor spielte. Aber ja, keine Ahnung, man ist doch einfach tiefer. Man hat weniger Spieler, die nicht so viel Sinn machen. Das ist ja auch etwas, was man dem Team wirklich zugute halten muss, wie gut Hauser und Pritchard sich gemacht haben. Auch wenn man da sicherlich zweifeln könnte, ob das in den Playoffs weiter so tragbar ist. Aber ich habe jetzt die ganze Saison weder offensiv noch defensiv Schwierigkeiten mit den beiden gehabt und das war ein wirklich sehr großes Fragezeichen. Was den Celtics auch sehr zugute kommt, ist, glaube ich, man hat halt 6 Spieler, die Starter-Kaliber sind und es gibt eigentlich keinen Grund, dass in den Playoffs nicht immer mindestens 3 davon spielen. Und für andere Teams, auch das da mitzuhalten, wird einfach schwierig, denn die meisten Teams haben ja schon im Starting-Lineup irgendwie jemand, der im Idealfall von der Bank kommen könnte. Und das Team, was Brad Stevens gebaut hat, sollte einfach so einen Talentvorsprung haben, dass es zumindest für die Finals reichen sollte, sonst wäre ich auch wirklich mega enttäuscht, also auch mehr als die letzten Jahre natürlich, denn ja, so einen großen Talentvorsprung hatte man auch einfach nicht. Es gab immer zwei, drei andere Teams im Osten, die auch auf ihrem Level waren, sei es im Sinne von Netrating oder wenn es um die Siege geht, und sie haben ja jetzt schon vor einem Monat eigentlich alle anderen Teams abgehängt und deshalb muss das jetzt auch irgendwie passen. Seit dem All-Star-Break übrigens, ich habe jetzt mal geschaut, also vor dem All-Star-Break waren sie 29. in Würfen am Ring, Shot-Frequency, seither sind sie 22. Also das geht auf jeden Fall ein bisschen nach oben. Ist natürlich immer noch keine Stärke, aber ja, jetzt ist man schon fast im mittleren Drittel angekommen, was vermutlich schon ein Vorsprung, Fortschritt ist.
Ja, also ich bin da auch komplett bei dir. Ist eigentlich irgendwie krass zu sagen, aber ich finde auch, die Celtics müssen wirklich mindestens in die Finals kommen. Es gibt mir, weil die Eastern Conference jetzt auch auf so eine komische Art und Weise so relativ schwach wirkt. Also vorher dachte ich mir, okay, krass, also klar, Celtics sind der Favorit und so, aber es gibt schon einige Teams, die Star Power haben, die Moves gemacht haben in der Offseason. Es könnte echt spannend werden, könnten coole Matchups werden in den Playoffs, aber für mich auch, die Celtics, also die müssen wirklich in die Finals kommen. Deswegen, es gibt mir so ein bisschen LeBron-Cleveland-Vibes, als die Eastern Conference halt auch relativ schlecht war und einfach wirklich klar war. Also damals habe ich irgendwie NBA auch so anders konsumiert, keine Pots und so aufgenommen, aber ich war immer total gelangweilt von den Playoff-Spielen im Osten. Es waren zwar irgendwie coole Spiele dabei natürlich, weil es Playoffs waren, aber es war einfach klar, so LeBron wird gewinnen, der wird in die Finals kommen. Und so dieses Gefühl habe ich dieses Jahr bei den Celtics so ein bisschen. Die sind einfach zu gut, genauso wie damals LeBron, und die werden auf jeden Fall in die Finals kommen. Also ich sehe einfach nicht, wie irgendein Team die Celtics dieses Jahr stoppen kann. Du hast es ja immer wieder betont, so die Celtics waren kalt, die Heat waren extrem heiß in der Serie. Jason Tatum hat sich ja auch verletzt in Game 7. Das ist auch eine Sache, das vergisst man, glaube ich, einfach sehr oft. Wann war das? Irgendwie nach 3 Minuten oder so?
Ich glaube, das war eine starke Minute vielleicht. Also es war wirklich eine der ersten vier Possessions oder so.
Genau, also da kam schon wirklich einiges zusammen, dass sie da rausgeflogen sind gegen die Miami Heat. Und ich glaube, so viel Pech werden sie auch nicht nochmal haben. Mazzulla ist auf jeden Fall besser dieses Jahr. Also da habe ich viel, viel mehr Vertrauen in ihn. Ich fand ihn letztes Jahr ja einfach nicht gut genug in der Postseason. Haben wir auch schon x-mal thematisiert im Pod, dass er einfach zu spät die Adjustments getroffen hat. Wir haben ihn sehr, sehr gelobt im Celtics Deep Dive. Damals haben wir auch schon, eigentlich schon vor ein paar Monaten inzwischen sogar aufgenommen. So, er hat einfach viel gezeigt in der Regular Season. Er probiert viel. Ich finde, er hat die Regular Season super genutzt. Und ich glaube, er ist auch viel, viel besser vorbereitet auf die Postseason. Das wird auch nochmal ein Riesenplus sein. Und ich sehe nicht, wie diese Teams wie die Bucks und die Heat oder die Sixers und vor allem nicht die Cavs zum Beispiel, wie die irgendeine Chance haben sollen, die Celtics in einer 7-Game-Series zu schlagen. Deswegen, ja, denke ich, kann man als Celtics-Fan extrem optimistisch sein und die Finals wirklich das Mindeste, was dieses Team erreichen muss dieses Jahr.
Ja, es sollte auf jeden Fall der Anspruch sein. Man kann auch, glaube ich, also ich meine, gut, vielleicht, wenn es dann passiert, dann findet man Ausreden, aber ich kann mir jetzt auch so im Vorhinein überhaupt nicht vorstellen, wie man das rechtfertigen könnte, wenn sie jetzt irgendwie zu kurz kommen.
Ja, lass uns noch ein bisschen über Porzingis reden. Du hast Marcus Smart gerade eben auch erwähnt. Ich kann mich noch erinnern, als wir mit Tobi den Pott aufgenommen haben nach dem Porzingis-Trade. Wir fanden ihn alle drei nicht gut, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, vor allem wir beide fanden es richtig scheiße, dass die Celtics Marcus Smart weggetradet haben und dafür Porzingis geholt haben. Ich hatte große Bedenken, ja, was zum einen die Verletzungsanfälligkeit angeht, zum anderen die Bitte eingesetzt in der Defense. Ich dachte, es wird einfach sehr, sehr viel Drop und offensiv war schon klar, wird es ganz gut reinpassen mit seinem Shooting, aber ich glaube, wir müssen hier einfach ganz klar sagen, dass wir beide ja falsch lagen mit der Einschätzung. Vor allem dann, als Jrue Holiday kam, hat das natürlich auch sehr viel Sinn ergeben. Du hast Holiday und Porzingis jetzt im Kader. Ich finde, Porzingis spielt einfach eine unglaubliche Saison. Also, er ist einfach auch fit. So, das darf man auch nicht unterschätzen. Du hast auch gesagt, die Top 6, das ist einfach Premium, was die Celtics da anzubieten haben. Da kann kein Team der gesamten NBA mithalten. Diese Top 6 ist einfach fit jetzt. So, die werden fit in die Playoffs gehen. Und das war ja auch so ein Fragezeichen für mich vor der Saison. So, okay, also ist ein Porzingis jemand, der die ganze Saison durchhält und dann auch noch 2 Monate Playoff-Basketball spielen kann. Inzwischen bin ich da ziemlich, ziemlich optimistisch. Und diese Kombination aus Rim Protection und Shooting und er killt Mismatches im Post. Es ist einfach so krass. Es war wirklich ein richtig guter Trade. Ich muss mich entschuldigen bei Brad Stevens. Und für mich ist das ein bisschen die Frage jetzt, so wird er das auch in der Postseason genauso abrufen können? Weil ich finde, er ist schon einfach so der X-Faktor mehr oder weniger. Klar, Tatum, Brown, die müssen liefern. Vor allem Jason Tatum in puncto Playmaking dann auch in den wichtigen Momenten. Aber du hast ja gesagt, der Unterschied zur letzten Saison ist, man geht halt mehr im Post. Porzingis ist da ultra effizient und ist einfach ein komplettes Matchup-Nightmare für alle Teams. So, du kannst die Celtics es nicht verteidigen. Deswegen haben die Warriors auch einfach mal versucht, Jaylen Brown stehen zu lassen, seinen Kopf zu kommen, weil du einfach nichts machen kannst im Prinzip. Und in der Regular Season klappt das wunderbar. Hast du da irgendwelche Bedenken, dass Porzingis in den Playoffs irgendwie Schwierigkeiten bekommen wird? Oder hat er einfach auch so eine perfekte Rolle, dass er seine Looks bekommen wird und dann muss er sie halt machen, aber dass er das auch tun wird?
So ein paar Sachen, und das liegt natürlich an meiner Antipathie Stretch Rim Protectern gegenüber, die ich überhaupt nicht mit Torben teile, natürlich. aber man hat es in einem der beiden Atlanta Games gesehen. Da wollte Mesula einfach Drop üben und dann ist Porzingis die ganze Zeit gedroppt. Dann auch immer auf DeJounte Murray gegangen. Ja, das war halt jedes Mal ein Make für DeJounte. Und ich habe bei sowas halt einfach immer so ein bisschen das Problem, ja, er kriegt einen ganz ordentlichen Contest, auch wenn er dann auf den Spieler switcht oder droppt oder wie auch immer. Aber letztendlich, jeder Elite-Guard der Liga weiß halt auch, okay, da kommt ein Contest, aber ich kann halt auch einfach drüber werfen. Denn die fühlen das ja, wie der Contest kommt, wie sie den Bogen des Jumpers dann irgendwie spannen müssen oder so. Und das ist einfach etwas, da wird es immer wieder Matchup, also es wird zumindest vorkommen, keine Ahnung von mir aus, dass Dame dann irgendwie 2-3 Mal in irgendeinem letzten Viertel Porzingis vor sich hat und ich wäre halt auch überrascht, wenn der davon 2 daneben wirft oder so. Das heißt, das ist für mich ein Bedenken. Verletzungen kann man nie ganz ausklammern, einfach, ich glaube, ja, das hatte ich auch damals schon gesagt, Porzingis hat in seiner ganzen Karriere so viele Postseason-Minuten gesehen wie Marcus Smart letzte Saison. Also das ist einfach jemand, auf den man sich immer verlassen konnte und jemand, auf den man sich noch nie wirklich verlassen konnte. Was ein bisschen dafür spricht, dass es gut laufen sollte, ist, dass er diese Saison eigentlich nur 2 Stretches hatte, wo er längere Zeit verpasst hat. Das war einmal Anfang März und dann war das noch Ende November, Anfang Dezember, wo er dann jeweils irgendwie eine Woche oder so verpasst hat. Ansonsten waren es halt meistens nur Back-to-Backs oder mal ein Spiel hier, ein Spiel da. Hatte für mich aber nie so gewirkt, als sei er wirklich verletzt oder angeschlagen und musste aussetzen. Aber klar, in den Playoffs, wenn du da eine Woche fehlst, dann sind das halt direkt 3 Spiele und das ist eine halbe Serie und dann wird das zum Verhängnis. Aber da sie ihn wirklich so gut schonen konnten und es eigentlich keine Gründe geben sollte, dass er angeschlagen in die Playoffs kommt. Ich würde mir auch jetzt wünschen, dass man ihn vielleicht nochmal etwas mehr schont. Gegen die Hawks hat er zum Beispiel 38 Minuten gespielt über die beiden Spiele, also pro Spiel jeweils im Schnitt. Das muss für mich jetzt nicht mehr sein, so spät denn es ist, aber wir können gerne bei 25 bis 30 bleiben. Aber an sich ist er ja wirklich fit geblieben. Noch ein anderes Bedenken, was ich vielleicht hätte, wenn man dann zu Porzingis im Post geht, ist, dass er einfach nicht immer ein sehr zuverlässiger Passer ist. Also manchmal macht er es gut, aber auch gegen die Hawks gab es dann eine Szene, da war er im Post und da wurde er hart gedoppelt und da hat er einfach den Ball verloren. Entschuldigung, das war gegen die Pelicans. Ich hab mich vertan, das war gegen die Pelicans. Und das kann natürlich auch immer mal wieder bei ihm passieren. Da ist Embiid zum Beispiel noch einige Schritte weiter und das ist ja auch jemand, dem ich da nicht immer traue. Ich würde aber sagen, dadurch, dass die Celtics so viel Waffen am Perimeter haben, hat er es immerhin leichter mit den Reads, als Embiid es in Philly hätte oder so. Also ich glaube, das sind alles lösbare Sachen, aber schon so ein paar kleine Bedenken, die ich hätte mit ihm.
Ja, aber das ist finde ich halt Luxus, wenn so das die Bedenken sind, so kann Porzingis dann, wenn er gedoppelt wird im Post, was ja schon ein riesen Win eigentlich ist, weil dann stehen irgendwie Tatum, Brown, Derek White und Co. irgendwie frei rum. Ich glaube, die Pässe würde dann irgendwie auch hinbekommen, dass ich ein bisschen drauf einstellen kann auch, dass die Double-Teams kommen und in der Defense muss ich echt sagen, da habe ich meine Meinung einfach geändert, weil Mesula mir einfach genug gezeigt hat in der Regular Season. Sie werden mit Sicherheit ab und zu mal Drop versuchen, aber ich denke, dass Mesula halt nicht dieses Jahr 2 Spiele zu lang Drop-Defense spielen wird und ich weiß nicht, also gegen alle Teams im Osten würde ich sagen, kann Porzingis auch einfach irgendwo abstellen. Also ja, die Bucks, da hatten wir es ja vorhin so, die haben so viele Shaky-Shooter auch, also dann kann ich auch mal so einen Jay Crowder, finde ich, ein bisschen ignorieren und ihn von dort aus weghelfen lassen. Klar, der kann heiß laufen, dann kannst du aber auch wieder reagieren. Bei den Sixers haben wir auch sehr viele Streaky-Shooter, die ich jetzt nicht unbedingt super eng die ganze Zeit verteidigen muss und dann kannst du ja sehr, sehr viel switchen, immer noch mit anderen 4 Spielern. Also ich finde die Celtics, ja, das ist einfach schon ein brutaler Kader und die Titelchance, die ist ja so groß wie noch nie, weil der Weg in die Finals wahrscheinlich so leicht wie noch nie ist oder zumindest scheint. Ich glaube, die Konkurrenz im Osten haben wir jetzt auch ganz gut beleuchtet, also hier in diesem lockeren Format. Ich weiß nicht, die Cavs, ich denke, da weiß ja jeder, du bist nicht der größte Cavs-Fan. Ich traue den Cavs leider auch in der Postseason wieder relativ wenig zu. Ich weiß nicht, sind die New York Knicks vielleicht ein Team, die den Celtics so ein bisschen gefährlich werden könnten? Das hat man auch immer wieder in anderen Pods gehört.
Also dieses Jahr nicht. Dass das ein
ekliges Matchup ist. Dieses Jahr nicht?
Nee, also die Celtics haben sowieso nur ein Spiel gegen die Atlantic Division verloren. Das war gegen die Sixers. Ich glaube, in der ersten, in der zweiten Saisonwoche. Das war schon ziemlich früh in der Saison. Ansonsten sind sie halt wirklich ungeschlagen gegen alle Teams aus ihrer Division. Das ist halt, also vielleicht das Rebounding, das ist dann halt so ein Dings, womit man das ein Spiel vielleicht mal drehen könnte. Aber auch die letzten Jahre, als die Knicks den Celtics gefährlich waren, dann war es halt, weil RJ Barrett einen Dreier gebankt hat am Ende oder Evan Fournier auf einmal 10 Dreier rausgeknallt hat und ein Game-Winner. Irgendwie so ein Blödsinn. Also würde ich jetzt nicht als gefährlich ansehen. OG ist halt schon eine starke Waffe gegen die Jays, die man dann einsetzen könnte. Denn das ist ja so ein bisschen Brad Stevens Vision, kann man glaube ich sagen. Man kann einfach nicht mehr zwei auf den Ball schicken gegen die Celtics. Hast du ja gerade auch schon angesprochen mit den Doubles. Und du musst fast alles in Single Coverage verteidigen und die Knicks haben immerhin jemand, der das gegen die besten Spieler der Celtics machen kann. Auch Hartenstein wäre natürlich gut gegen Porzingis oder in den Actions mit Porzingis wahrscheinlich. Also das ist da vielleicht ein bisschen gefährlich, aber ganz ehrlich, die Knicks sind im Moment so angeschlagen. Thibodeau muss mir auch erstmal zeigen, dass er nicht einfach Josh Hart in jedem Playoff-Spiel 48 Minuten spielt.
Es ist wirklich crazy. Es ist crazy. Josh Hart, also er ist echt ein cooler Spieler, so scheint auch sehr sympathisch, aber so, wir haben es ja auch gesehen schon in der Postseason und auch in der Regular Season jetzt wieder so, er will nicht werfen so und das wird einfach ein großes Problem sein in der Postseason. Trotzdem spielt der Typ halt einfach 5000 Minuten jedes Spiel. Ich verstehe es einfach nicht.
Nee, genau. Er traut ja auch einfach niemanden von denen, die sie noch irgendwie dazugeholt haben. Die werden ja auch wichtig, also Bogdanovic und Burks, jetzt wo alle verletzt sind und trotzdem entscheidet er sich lieber dafür, einfach alle kurz vor den Playoffs noch in Grund und Boden zu reiten. Und das Problem ist ja, es zahlt sich im Moment leider nicht mal wirklich aus. Sie sind 6-4 in den letzten 10 Spielen, reiten gerade einen 3-Game-Losing-Streak. Und also, wenn du ja wenigstens dein Seeding damit irgendwie retten kannst und dir Homecourt garantieren kannst, okay, dann mach das von mir aus. Aber das passiert dir gerade auch nicht. Deshalb würde ich sagen, alter Tiger, keine neuen Streifen und so. Sieht man bei Tipps, glaube ich, gerade. Und von daher bin ich jetzt auch nicht super optimistisch, was die in den Playoffs angeht. Also ich glaube so von wegen, die Sachen, die Knicks könnten in die Finals, da redet im Moment auch keiner mehr von. Ist aber natürlich auch viel mit Verletzungen zu tun, das muss man natürlich sagen. Also mit OG wären sie noch deutlich gefährlicher. Auch Brunson hat die letzte Zeit irgendwie nicht mehr ganz so gut performt. Auch wenn er noch Player of the Month geworden war, meine ich. Also läuft gerade nicht so.
Ja, hast schon recht. Vielleicht kommt OG ja noch zurück und Randall. Ich glaube, dann könnten die für viele Teams ein ziemlich ekliges Matchup sein, weil sie einfach hart teilen können, die Rebounds und so weiter. Brunson überzeugt mich. Auch wenn es jetzt nicht so gut lief in den letzten 2-3 Spielen, schon ziemlich sehr. Hat er letztes Jahr in den Playoffs geliefert, aber ich denke auch, in Celtics können sie nicht das Wasser reichen. Lass uns zum Schluss noch einmal in die Western Conference gehen. Die Dallas Mavericks sind seit dem All-Star-Break auch ziemlich gut drauf. Plus 6er Net-Rating, Top 10 in Offense und Defense. Hat mich echt ein bisschen gewundert, muss ich double-checken. Mache ich sogar jetzt nochmal, aber es ist einfach so. Seit dem 1. März, das habe ich vorhin gefiltert. Seit dem 1. März haben sie ein Plus 6er Net-Rating, sind 7. in Offense und 10. in der Defense. Die Mavs sind für mich so ein Team, die kann ich gerade auch nicht so richtig greifen. Ich bin mir unsicher, was ich diesem Team in der Postseason zutraue. Also es ist ja immer so dieser klassische Take, ja, gegen die Mavs willst du nie spielen in der Postseason, weil sie halt Luka Doncic haben und der spielt einfach überragend gerade. 33 und 10, 61% True Shooting, 40% Dreierquote bei über 10 Versuchen pro Spiel, also nicht per 100 oder so, sondern pro Spiel. Seit dem All-Star-Break Kyrie finde ich auch richtig gut aktuell. Er ist vor allem auch fit, natürlich sehr wichtig. Gesundheit bei allen Teams, der wichtigste Faktor natürlich. Und ja, also ich frage mich so ein bisschen, so sind die Mavs wirklich ein Team, das vielleicht wieder so einen Run starten könnte, wie damals vor, wann war es, 2-3 Jahren, als sie in die Conference Finals gekommen sind? So, was sind deine Tags zu den Dallas Mavericks?
Ja, also gegen Luka in den Playoffs kann man natürlich nie wetten. Auch die, wie gut er mit Kyrie zusammen im Moment aussieht, macht da auf jeden Fall Mut. Ich mag aber so für die Playoffs einfach, weil die Spieler noch nicht so wirklich bewiesen sind, ihre Center-Rotation einfach nicht. Also ich traue da weder Gafford noch Lively. Gafford haben wir natürlich nur einmal kurz mit den Wizards gegen die Sixers war das, glaube ich, gesehen. Und dass er dagegen Embiid nicht gut aussah, das kann man ihm jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich verübeln. Aber ja, im Westen gibt es ja auch schon ein paar große Brocken auf der 5. Von daher wird das, glaube ich, noch irgendwo schwierig. Und das andere große Problem ist natürlich, dass ich Jason Kidd überhaupt nicht traue. Ich habe jetzt die letzte Woche, ehrlich gesagt, nicht super viel Mavs-Spiele geschaut, aber ich habe öfter auf Twitter gesehen, dass sich so ziemlich jeder darüber beschwert hat, wenn er wieder im letzten Viertel hat auflaufen lassen. Und ja, ist immer schwierig, wenn man einem Coach nicht so trauen kann, aber ich glaube, das Talent spricht so ein bisschen für sich. Die Dreier, die ja auch wirklich kalt gelaufen waren, kurz nach dem All-Star-Break und den Trades, das fällt jetzt wieder. Der Einzige, der da so ein bisschen ausbleibt, ist PJ Washington. Immerhin hat er sein Selbstbewusstsein wiedergefunden, denn er wirft jetzt wieder in hohem Volumen, das war ja auch kurz danach irgendwie weggefallen, aber er trifft sie halt noch nicht und das könnte halt schon viel vielleicht in den Playoffs zum Problem werden, weil er sollte schon viele Minuten spielen. Defensiv finde ich auch, dass er deutlich besser passt, als Grant Williams es zum Beispiel getan hatte. Einfach weil er etwas mehr Rim Protection bietet, aber auch gegen Perimeter-Spieler vermutlich ein bisschen flotter unterwegs ist.
Also Auf jeden Fall.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Mavs ein, zwei Upsets reißen, aber um das gleich irgendwie so dreimal zu machen und dann einen Finals Run zu starten, da tue ich mich dann glaube ich doch schwer. Dann ist mir der Kader wieder zu limitiert, denn auch hier haben wir wieder so eine Situation, wo die meisten Spieler halt irgendwo One-Way-Spieler sind und ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie den richtigen Coach haben, um da zu mixen und matchen und immer die richtigen Knöpfe zu drücken.
Ja, das finde ich eigentlich ganz treffend so, dass sie durchaus ein paar Runden gewinnen können, aber Titel oder Finals sehe ich auch immer noch nicht wirklich bei den Dallas Mavericks. Dafür haben sie einfach zu viele Lücken, gerade in der Defense. Ich mag Lively wirklich sehr. Ich glaube, er ist auch ein bisschen versatiler in der Defense einsetzbar als Daniel Gafford, aber ja, so richtig viel können sie da auch nicht machen und die werden sich schwer tun, Spieler wie Nikola Jokic zum Beispiel zu verteidigen, auf die man ja in der Western Conference durchaus treffen kann, wenn es dann weit gehen soll in der Postseason und auch drumrum. So Luka und Kyrie sind natürlich Spieler, die anfällig sind in der Defense, die da auch ein bisschen attackiert werden. Doncic wird auch müde sein in der Defense und dann sind da genau solche Sachen. So, warum spielt da manchmal Tim Hardaway Jr. und nicht Dante Exum zum Beispiel? Ich finde, Exum ist jemand, der ganz, ganz wichtig werden kann dann in der Postseason. Er trifft den Dreier sehr gut, das Volumen ist nicht hoch genug. Er wird auch von den meisten Teams nicht wirklich krass respektiert, wird auch oft so halb stehen gelassen. So, okay, dann soll er halt mal werfen, aber er trifft sie halt gut und wenn das in der Postseason machen kann, plus die Defense, weil ich finde, er ist mit Abstand der beste Point-of-Attack-Verteidiger, dann wäre das schon ziemlich wichtig. Dann auch so Maxi Kleber zum Beispiel, so, den kannst du eigentlich auch nicht mehr auf der 5 spielen, also Small Ball finde ich ist nicht wirklich eine Option. Dann wäre Maxi eher jemand, der auf der 4 spielen muss, das ist dann auch nicht so richtig ideal, plus halt der Wurf, der muss dann schon fallen. Du hast schon gesagt, das war halt in den letzten Wochen auch ein Thema bei den Dallas Mavericks, dass die Würfe halt nicht so gut gefallen sind, auch wenn es jetzt ein bisschen besser läuft, aber es ist halt so genau das Ding und deswegen sind die Mavs auch so unberechenbar, weil Doncic wird diesem Team gute Würfe rausspielen und ich vertraue diesen Shootern halt nicht so richtig, also gerade denen, die auch ein bisschen verteidigen können, Exum, Maxi Kleber, PJ Washington, so ein Tim Hardaway Jr., ja, das ist ein super Shooter, aber den will ich halt jetzt nicht unbedingt 25 Minuten spielen lassen in den Playoffs. Wahrscheinlich wird Jason Kidd das dann tun oder ich traue es ihm zu, dass er das tun würde. Und deswegen ist es so ein bisschen Lotto für mich einfach. So, wenn die heiß laufen, klar kann man auch über jedes Team sagen, aber bei den Mavs, so kannst du halt einfach wirklich damit rechnen, dass sich diese Würfe zumindest rausspielen werden. Das ist ja bei vielen Teams schon mal das Problem, dass sich gar nicht gute Looks rausspielen werden. Das werden die Mavs auf jeden Fall tun und dann brauchen sie einfach halt einen super heißen Stretch und dann können sie auch, wie du gesagt hast, das ein oder andere Upset schaffen, aber in der Defense traue ich ihnen einfach nicht genug zu, dass sie dann wirklich um den Titel mitspielen können, weil dafür, da ja, sind wir uns ja einig, ist das Personal einfach nicht gut genug und dazu das Thema Coaching mit Jason Kidd. Aber ich muss sagen, die Dallas Mavericks haben Spaß gemacht einfach die letzten Wochen, weil einfach Luca und Kyrie in erster Linie auch so super gespielt haben, auch ganz gut harmoniert haben und es läuft einfach und es ist cool, dass man mit so ein bisschen Momentum einfach in die Postseason geht und ich denke auch, dass sie das Play-In vermeiden können dann.
Ja, und wäre natürlich mega witzig, wenn wir jetzt zum 1000. Mal wieder die Clippers gegen die Mavericks kriegen. Das Team, was zumindest damals irgendwie gefühlt am besten ausgestattet war, Luca zu verteidigen und es trotzdem nicht so wirklich hingekriegt hatte. Ich bin mal gespannt, ob sie es jetzt vielleicht ein bisschen anders machen würden, denn ich denke, man kann schon den Case machen, dass man Luca inzwischen aggressiver doppeln sollte, was man natürlich nicht unbedingt machen will, aber er ist als Scorer gerade mit seinem Dreier nochmal so viel gefährlicher geworden, während man glaube ich argumentieren kann, dass die Mitspieler, das bis auf Kyrie Irving natürlich, nicht sind, sondern eher etwas weniger gefährlich, dass man das vielleicht machen sollte, statt jedes Mal, keine Ahnung, sagen wir mal Zubats auf ihn zu switchen.
Ja, es wäre echt ein spannendes Matchup wieder mal. Tobi hat ja vor kurzem auch mal wieder gesagt, so ja, dann kannst du zur Not einfach halt Kawhi dann in den entscheidenden Spielen, in den entscheidenden Momenten Doncic verteidigen lassen. So Kawhi, ja, spielt doch eine krasse Saison in der Defense dieses Jahr. Aber ich glaube echt, so Doncic ist einfach, der ist einfach so gut. So, ist egal, was du machst, so, der wird einfach diese Würfe rausspielen. Ja. Und da bin ich bei dir. Am Ende werden dann halt die Mitspieler entscheidend sein. Kyrie ist ein super Coaster. Ich glaube, in der Rolle traue ich ihm auch einiges zu. Deswegen sind die Mavs auch so gefährlich, aber dann reicht's trotzdem einfach nicht. Und deswegen haben wir die Mavs ja auch oft kritisiert für die Moves. Die Moves von alle, sie waren jetzt nicht schlecht, sportlich gesehen. So, es waren Upgrades. So, PJ Washington, gut. Daniel Gafford passt super rein. So, du hast einen Lob-Thread. Du hast zwei Lob-Threads jetzt. Hast immer jemanden auf dem Feld, der Lobs fangen kann, ein bisschen den Ring beschützen kann, Athletik mitbringt. Aber es reicht dann halt einfach nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Und deswegen, ja, haben wir den Preis für die Trades auch eigentlich immer eher kritisiert, als es zu feiern, dass die Mavs jetzt hier sportliche Upgrades Upgrades hinbekommen haben.
Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, wenn die Mass traden, dann denke ich immer, das ist, als würde ich einfach immer in den Niederlanden tanken. Dann kostet das direkt 40 Cent mehr. Also kann man mal machen, das Auto fährt trotzdem.
Ja.
Aber warum sollte ich mir das antun? In 2 Monaten habe ich dann einfach, ich will jetzt nicht sagen, finanzielles Problem, aber ich wäre auf jeden Fall besser gefahren, wenn ich einfach immer brav in Deutschland oder Belgien tanke. Die Option habe ich ja hier an der Grenze. Von daher, so fühlt sich das für mich immer ein bisschen an. Waren die Moves jetzt unbedingt schlecht? Nee, war schon okay. Das Auto fährt jetzt besser als vorher, aber man hat halt jedes Mal drauf gezahlt.
Ja, sehr, sehr schöner Vergleich und ich finde auch ein schönes Ende für diesen Pod. David, wenn du keine Takes mehr hast, dann wären wir durch mit dem Pod. Hast du noch irgendwas zu irgendeinem Team, zu irgendeinem Spieler, irgendwas, was du loswerden möchtest?
Oh, das war jetzt ein sehr abruptes Ende. Ich war jetzt noch gar nicht so weit, aber wirklich, keine Ahnung, nee, Takes hatte ich auch nicht mehr. Ein bisschen schade, dass wir natürlich nicht über meine Orlando Magic gesprochen haben, die das eine andere Team im Osten sind. Nee, ich habe nicht mehr so viele Takes. Ich kann jetzt leider nicht mehr so prallen, weil Paolo ein paar schlechte True-Shooting-Games hatte, wie Torben mir natürlich verständlicherweise und zu Recht auch schon im Discord vorgehalten hatte. Deshalb, aber auch die machen auf jeden Fall Bock und ich bin wirklich sehr gespannt. Also ich liebe die Defense im Moment. Jalen Suggs ist jetzt auch wirklich unlocked, jetzt wo der auch noch jeden festhalten darf, jetzt wo das wieder erlaubt ist. Also bin ich wirklich sehr gespannt, wie es für die in der Postseason laufen würde, auch wenn ich natürlich die Bedenken aller anderen teile, dass das offensiv mit 2 jungen Wings an der Spitze erstmal sehr, sehr rough werden könnte, beziehungsweise wahrscheinlich einfach wird.
Ja, es wird sehr wahrscheinlich ziemlich rough, aber Jalen Suggs, ja, krasse Defense ist er für dich. So gut ist er gewesen, dass er in eins der All-Defensive-Teams gehört.
Boah, habe ich vor kurzem mal eine Liste gestellt, aber habe ich komplett vergessen, was ich da geschrieben habe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube aber, ja doch. Also außer jetzt von den kleinen Perimeter-Spielern, sag ich mal, haben außer Caruso und Derrick White, glaube ich, jetzt nicht viele in den Case, dass sie es diese Saison irgendwie vom Impact her besser gemacht haben. Von daher musste er, glaube ich, schon rein. Und ich will auch nicht einfach nur ein Team mit 10 Bigs machen. Das ist nicht so wirklich mein Stil.
Ja, sehr guter Punkt. Das werden Tobi und ich nächste Woche genauso handhaben. Wir werden zusammen den All-Defensive-Pod aufnehmen. Jalen Suggs, kann ich schon ein bisschen spoilern, ist für mich auch ein sehr heißer Kandidat für einen der 10 Spots. Und wir haben auch gesagt, also jetzt irgendwie so 10 Bigs reinzumachen, die dann ja wahrscheinlich schon den größten Impact hätten, das wäre einfach ein bisschen unsinnig. Und deswegen werden wir versuchen, da auch so halbwegs realistische Teams zu bauen, dass man da auch die Spieler würdigt, die auf der anderen Position einen super Job machen. Dazu zählt natürlich auch Jalen Suggs. Okay, David, vielen Dank dir, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast, mit mir hier einen Pod aufzunehmen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bei uns geht's diese Woche natürlich noch weiter mit weiteren Pods für euch. Ich habe schon mehrmals gesagt im Newspod. Wir können uns alle drauf freuen, dass Nico Jonathan am Wochenende besuchen wird. Die beiden werden dann 2 Folgen aufnehmen. Eine öffentliche Folge, das finale Awards Update und dann noch eine exklusive Supporter-Folge, die dann aller Voraussicht nach am Montag erscheinen wird. Dann werden die Big Burning Questions beim Barbecue beantwortet. Vielen Dank und bis zum nächsten Pod.